Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. 3 Tage lang ging es anlässlich der Konferenz Reichweitenangst an der Leuphana-Universität Lüneburg um Batterien und Akkus als Medien des digitalen Zeitalters. Überall sind sie ja drin, diese kleinen Helferlein. Im Handy, im Laptop, in unseren angeblich smarten Homes. Und inzwischen gibt es sogar Smart Furniture, also der Betitelung nach kluges Mobiliar. Immer mehr elektrische Geräte finden Einzug in unser Leben. Wer sich die Zähne früher per Körperkraft geputzt hat, hat inzwischen sicherlich eine elektrische Zahnbürste. Wir haben nicht mehr nur einen strombetriebenen Screen, sondern gleich mehrere kleine, die wir in der Handtasche oder in der Hosentasche spazieren tragen. Bei uns geht es heute in 2 Vorträgen um batteriebetriebene bewegliche Gegenstände in 2 für uns ganz wesentlichen Bereichen. In der Automobilgeschichte einerseits und in der Mediengeschichte des Wohnens andererseits.
Batterien machen keine Geräusche, sie leuchten nicht, sie sind geruchslos. Man sieht ihnen nicht an, ob sie geladen oder entladen sind. Es sind vollständig unsinnliche Objekte. Sie erfüllen weder eine ästhetische noch eine praktische Funktion, wenn sie nicht an ein anderes Objekt angeschlossen sind.
Alles blinkt und biebt. Von automatischen Heizreglern über Feuermelder bis hin zu an der Hauswand angebrachten Alarmanlagen und Überwachungskameras.
Auch das Benzinauto ist also eine auf Elektrizität angewiesene Maschine. Das vergisst man manchmal, wenn man über die Elektromobilität nachdenkt.
Mit der zunehmenden Anzahl elektrischer Geräte im Zuhause ziehen sich die Kabel wie Wurzelwerk durch die Wohnungen und werden zu gefährlichen Stolperfallen für Familienangehörige und Gäste.
So eines der ersten Rennen fand 1895 zwischen Paris und Bordeaux statt. Da gelang es Charles Jeantot, mit einem Elektroauto bis nach Bordeaux zu fahren, aber nur deswegen, weil er zuvor in Abständen von 40 Kilometern Ladestationen aufgebaut hatte.
Der vermeintlich kleinste Fernseher der Welt wird 1966 ebenfalls als körpernahes Medium inszeniert.
Die Batterie im E- und auch im benzinbetriebenen Auto und die Batterie im Eigenheim. Um die soll es heute bei uns gehen. Wir beginnen mit einem Vortrag von Fabian Kröger. Kröger hat Kultur- und Genderwissenschaften in Berlin studiert und dann im Bereich Technik und Kulturgeschichte promoviert zur Bild- und Wissensgeschichte über den Autounfall. Jetzt forscht er am Zentrum für Technikgeschichte an der Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Seinen Vortrag zur Geschichte der Batterien im Automobil hat er am 25. Januar 2019 in Lüneburg gehalten.
Batterien ist für mich ein neues Thema, faszinierendes Thema. Natürlich werden meistens die Batterien in Bezug auf die Elektromobilität diskutiert. Es gibt zum Beispiel von Gijs Mom, von einem niederländischen Technikhistoriker, ein Buch über das Elektroauto. Es gibt aber noch eine zweite Batterie im Automobil. Das sollte man nicht vergessen, die sich sowohl im Elektroauto als auch im Benzinauto befindet, das ist die Autobatterie. Ihre Geschichte wurde bisher vernachlässigt und ich möchte darauf ein bisschen eingehen heute. Also im ersten Teil soll es um die historische Rolle der Batterie als Stromlieferant gehen für den Elektroantrieb. Und es soll gefragt werden, welche Rolle eben die Batterie für das Scheitern des Elektroautos gespielt hat. Ist der Siegeszug des Benzinautomobils nur durch die begrenzte Reichweite der Batterien zu erklären oder gibt es da noch andere kulturelle Faktoren, die wichtig sind? Zweitens soll anhand des Starters gezeigt werden, welchen Effekt der Einbau von Autobatterien als Stromlieferanten für Subsysteme, also Scheinwerfer und so weiter, auf die kulturelle Reichweite des Automobils und auf die Durchsetzung des Benzinautomobils hatte. Im dritten, kulturwissenschaftlich orientierten Teil soll anhand von visuellen Befunden das Techno-Imaginäre der Autobatterie analysiert werden. Die Frage ist, trägt die Autobatterie zu einer Verlebendigung des Automobils bei? So, dann kommen wir zum ersten Teil. Ja, da habe ich erst angefangen mit einer Liste der verschiedenen frühen Elektroautos. Das habe ich jetzt gekürzt. Also man kann einfach sagen, dass Anfang des 19. Jahrhunderts eine große Menge von Ingenieuren, Erfindern an Elektroautos angefangen haben zu arbeiten, Motoren entwickelt haben. Und alle diese Fahrzeuge bezogen Strom aus einer einfachen Single-Use-Batterie, die Alessandro Volta 1800 erfunden hatte. Ja, diese Primärzellen waren für Fahrzeuge aber ungeeignet, da sie keine großen Speicherkapazitäten hatten und nicht aufgeladen werden konnten. Und diese Situation änderte sich dann, als der französische Physiker und Paläontologe Gaston Planté 1859 die erste wieder aufladbare Batterie konstruierte. Sie bestand aus zwei zu einer Spirale gerollten und durch ein Leinentuch isolierten Bleiplatten, die in Schwefelsäure getaucht wurden. Dieser Akkumulateur, auch Pile Secondaire genannt, lieferte 4 Volt und wurde zunächst für die Bremslichter der Eisenbahn und den Antrieb elektrischer Straßenbahnen verwendet. Plantés Batterie gilt als Vorläufer der heutigen Bleisäure-Autobatterie. Dann zum Funktionsprinzip kann man sagen, dass die negative Elektrode, also die Anode, dafür verwendete Planté Blei und für die positive Elektrode Bleidioxid. Erstmals befanden sich beide Elektroden in einer gemeinsamen Elektrolytflüssigkeit, also Schwefelsäure, welche zur Energiegewinnung nötige chemische Reaktion ermöglichte. Beide Elektroden reagierten mit der Säure und produzierten Bleisulfat. Die Oxidation der Bleianode setzte dabei Elektronen frei und die Bleidioxidkathode verbrauchte sie. Dadurch entstand ein Stromfluss. Durch den Anschluss an eine externe Stromquelle machte Plantés Batterie es erstmals möglich, den Elektronenfluss vom negativen zum positiven Pol umzukehren, das heißt wieder aufzuladen. Ja, man kann sagen, ein Nachteil der Batterie war, dass sie sehr schwer war und deswegen auch nicht sehr langlebig war, da die Kathode aus Bleidioxid eine zu geringe Reaktivität aufwies. Der französische Ingenieur Camille-Alphonse Faure präsentierte dann 1881 ein effizienteres Elektrodenpaar. Er hatte sich ein Verfahren patentieren lassen, bei dem eine feine Paste aus Bleioxid, Schwefelsäure und Wasser auf dünne Bleigitter aufgetragen wurde. Und diese Platten wurden dann getrocknet und in einer feuchten Atmosphäre erhitzt. Während der Trocknung wurde die Paste zu Bleisulfat und blieb an der Bleiplatte haften. Diese porösen Platten erhöhten die Reaktionsoberfläche der Elektroden, wodurch die Batterie seltener aufgeladen werden musste. Gegenüber Plantés Batterie erhöhte sich also die Ladekapazität. So, das ist erstmal so dieser technische Background für Nicht-Techniker. Für mich war das auch neu, sich erstmal da einzuarbeiten in dieses Funktionsprinzip von Batterien und so weiter. Aber diese technischen Details sind dann doch wichtig, um auch die kulturellen Durchbruch oder kulturelle Effekte zu verstehen, weil beide ja Sphären immer so stark vernetzt sind. Also dieses Verfahren ermöglichte eben die industrielle Produktion von Bleibatterien. Und da diese Vorbatterie viel leichter war, wuchs dann natürlich auch das Interesse an Batterieantrieben. Und sie waren dann eben leistungsfähig genug, um in Frankreich, England und in den USA die ersten pferdlosen Fahrzeuge anzutreiben. Macht auch mal diese Geschichte sehr komplex, dass man eben unterscheiden muss nach den jeweiligen geografischen Räumen. Also dass man nicht nur sagen kann 19. Jahrhundert, sondern muss sehen, okay, was ist in England passiert, in den USA, in Frankreich, in Deutschland. Dadurch ist diese Geschichte ziemlich komplex, ne? Die großen Linien daraus zu ziehen. Da muss man immer gucken, welchen geografischen Hintergrund hat das. Ich habe jetzt mehr, was Frankreich betrifft, mir angeguckt. Also die erste Generation von Elektroautos dort entstand noch vor der sogenannten Erfindung des Automobils durch Daimler und Benz 1886. Da ist einmal Charles Jeantot, den der Technikhistoriker Gijs Mom als Vater des Elektroautos bezeichnet. Ja, da gibt es auch wieder ganz verschiedene Personen, die da involviert sind. Da kann man sich drüber streiten, wer ist jetzt der Vater oder es sind alles Männer, das kann man sagen. Da fehlt vielleicht noch was in der Geschichte, wie das immer üblich ist. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass er 1881 erstmals einen Elektromotor in ein Fahrzeug eingebaut hat, das mit einer Fulmen-Batterie bestückt war. Dann ebenfalls 1881 nutzte Gustave Trouvet Faures Erfindung, um das erste elektrische Tricycle, also Dreirad, zu konzipieren. Und Krieger baute in 1894 ein Elektroauto, das die Bremsenergie nutzte, um die Batterie wieder aufzuladen. Das ist auch immer interessant, viele Innovationen, wo wir denken, das jetzt ist neu und eine tolle Idee, das gab es irgendwann doch schon mal. Und da kann man natürlich dann den Pfad nachzeichnen, wieso hat es sich dann doch nicht durchgesetzt und kommt dann irgendwann wieder an die Oberfläche. Ja, ganz wichtig sind die Rennen bei der gesamten Elektromobilität oder auch warum sie gescheitert ist. Also eines der ersten Rennen fand 1895 zwischen Paris und Bordeaux statt. Da gelang es Charles Jeantot mit einem Elektroauto bis nach Bordeaux zu fahren, aber nur deswegen, weil er zuvor in Abständen von 40 Kilometern Ladestationen aufgebaut hatte. Dann, was natürlich eine sehr bekannte Geschichte ist, das habe ich hier ein Foto gezeigt. Das war das erste Elektrofahrzeug, was erstmals die magische Grenze von 100 km/h überschritt. 1899, das war der belgische Ingenieur und Rennfahrer Camille Genazzi mit seinem Elektroauto La Jamais Contente auf einer 2 Kilometer langen Strecke in Achères bei Paris. Erreichte eine Geschwindigkeit von 105,882 km/h, wie die Presse berichtete. Das Elektrofahrzeug verfügte über eine aus 82 Elementen bestehende Vorbleibatterie des Herstellers Fulmen, die fast die Hälfte des Gesamtgewichts von 1,5 Tonnen ausmachte. Dann hatte es 2 Gleichstrommotoren des französischen Ingenieurs Postelvine, die ungefähr 50 Kilowatt Leistung lieferten, also ungefähr 68 PS. Ja, und dann ist natürlich die Karosserie interessant, aus Aluminium-Magnesium gefertigt, war wie eine Granate geformt. Also diese Stromlinienform hatte aber mehr so eine symbolische Funktion, wie man sieht, weil allein schon der Fahrer so weit herausragt, dass das schon den Luftwiderstand so sehr erhöht und das Fahrgestell ist auch nicht sonderlich stromlinienförmig. Man kann sagen, dass es viele andere Elektrofahrzeuge auch gab, die erstaunliche Erfolge in dieser Zeit hatten. Aber dennoch ist natürlich die Frage, wieso setzte sich denn letztlich das Benzinautomobil durch? Und da gibt es natürlich viele Faktoren, die wichtig sind. Heiss-Momm erklärt diesen Erfolg mit den kulturellen Erwartungen, die eben stark an den Autorennen orientiert waren. Also das Auto als Abenteuermaschine, den Herrenfahrer wurde vorhin schon erwähnt. Und ein Punkt, den ich sehr interessant finde, dass es gerade die sinnlich wahrnehmbare Unzuverlässigkeit des Benzinautos war, also kleine Defekte, die eben sichtbar waren, fühlbar, hörbar, riechbar, was es für den Nutzer attraktiv machte. Das kann man an einem Satz ganz gut demonstrieren. Ein britischer Automobilist begründete 1907 seine Lust am Benzinauto damit, dass es eine Seele besäße, die viel mit der menschlichen gemein habe. Also man kann sagen, weil das E-Fahrzeug weniger Maschine war, konnten ambitionierte Nutzer zu ihm keine Seelenverwandtschaft entwickeln. Das schreibt auch der Automobilhistoriker Kurt Möser. Letztlich bremsten also technische Probleme diese Technologie des Verbrennungsmotors nicht, sondern stimulierten sie. Die zu geringe Reichweite der Batterien war also nicht ausreichend, um das Scheitern des E-Autos zu erklären. Da waren noch mehr Faktoren drin. Heiss-Momm sagt, sogar ein technisch perfektes Elektroauto, ja sogar gerade ein technisch perfektes Elektroauto, wäre an der psychologischen Barriere der potenziellen Kunden gescheitert. So, das finde ich eine interessante Bemerkung. Ja, weiter ist natürlich die Langstreckenrennen wichtig gewesen, die ab 1900 organisiert wurden. Momm schreibt, ja, es ist natürlich ein unwiderlegbarer Fakt, dass die Bleibatterie entweder eine hohe Geschwindigkeit oder eine große Reichweite erlaube. Und nicht beides zugleich. Das schreibt auch Kurt Möser, dass das eben der schwache Punkt des Elektrowagens war. Dennoch dürfte die Entscheidung für lange Renndistanzen nicht als technisches Versagen der E-Autos interpretiert werden. Denn interessanterweise erhöhte sich in diesen Jahren die Reichweite der Batterien. Der Rennfahrer Charles Loulobat, dem gelang es mit einer Batterieladung 110 Kilometer in einem Jeantot-Elektrofahrzeug zurückzulegen, auch 1899. Krieger legte 1901 sogar 307 Kilometer von Paris nach Châtellerault zurück. Da müsste man immer gucken, welche Geschwindigkeiten dann natürlich da gefahren wurden. Das stand jetzt nicht dabei. Aber jedenfalls sagt Kurt Möser, dass diese Erfolge dennoch nur Ausnahmen waren. Das Problem der geringen Überlandfähigkeit sei nicht gelöst gewesen. Und man kann eben sagen, dass der Schlüssel zum Verständnis dieser angeblichen Unterlegenheit des Elektroautos in der Interaktion zwischen beiden Antriebssystemen, zwischen Benzinauto und Elektroauto, liegt. Und die Erwartung dieser unbegrenzten Reichweite ist eben der empfindlichste Punkt des Elektroautos natürlich, sei aus dem kulturellen Anwendungsfeld des Benzinautos gekommen. Also ab 1912 sei das Elektroauto aus der Perspektive des Benzinautos definiert worden. Ein anderer Faktor, der wichtig war, war dieses vergebliche Warten auf die Wunderbatterie, die nun diese ganzen Probleme technisch zumindest dann zu lösen versprach und die eben nicht kam. Was noch interessant ist, wo waren denn die Elektroautos eigentlich erfolgreich? Das war zum Beispiel in den Taxiflotten, weil eigentlich war ja das E-Auto sehr attraktiv für Privatleute auch, weil es eben weniger Vibrationen hatte, weniger Lärm, brauchte kein Öl und Benzin und hätte eigentlich attraktiv sein können für Stadtbewohner auch. Sie erwiesen sich aber als ungeeignet, da bei geringer Benutzung die Sulfatierung stark zunahm und die Isolatoren aus Holz verrotteten. Das verkürzte dann ihre Lebensdauer. Und ein zentrales Problem war auch die Wartung der Batterien, die eben nur von Experten durchgeführt werden konnte. Aus diesem Grund war eben das Elektroauto sehr erfolgreich in Taxiflotten, weil sie dort eine hochorganisierte Wartungskultur hatten. Das wurde dann später vom Benzintaxi übernommen. Das ist auch interessant. Da sagt Heitzbaum, das ist wie ein trojanisches Pferd gewesen für den Verbrennungsmotor. Auch was wir gerade gehört hatten, die Reifen sollte man nicht vergessen bei der Elektromobilität. Die Gummireifen waren nicht in der Lage, das hohe Gewicht der Elektrotaxis abzufedern. Das war wieder ein Argument, was dagegen sprach, auch bei den Taxis. Durch die Vibrationen der rauen Straßenoberfläche wackelten und zerbrachen die Batterieplatten. Dieses Zusammenwirken von Reifentechnologie, Fahrzeugtechnologie und Batterietechnologie formte dann einen gordischen Knoten. Ja, insgesamt erwies sich das Benzinauto als sehr viel anpassungsfähiger als das Elektroauto. Das Elektroauto diente ihm als Modell, wie man sich zivilisiert benimmt, zähmte sozusagen sein Image als Abenteuermaschine. Und das Benzinauto übernahm vom Elektromobil Frontantrieb, Starter, leichte Bedienbarkeit, höheren Komfort und orientierte sich auch an dem ruhigeren Motor. 1916 schrieb eine Zeitschrift: Every year the gas car becomes more electrical. Das war sozusagen das Role Model. Heitzbaum nennt diesen Effekt, diesen kulturellen technischen Transfer zwischen zwei konkurrierenden Technologien Pluto-Effekt. Also so wie Walt Disneys Hund Pluto einer angebundenen Wurst nachläuft, die er nicht bekommt, dabei aber in Karren zieht, läuft eine alternative Technologie der Dominanten hinterher. Ich finde, dass dieser Mechanismus eigentlich auf beiden Seiten funktioniert, also dieses technisch überlegene Elektroauto, kann man ja sagen, versuchte die Nutzungsform des dennoch dominanten Verbrennungsmotors zu imitieren. Aber das dominante Benzinauto hatte eben gleichzeitig dabei sehr viel Erfolg, sich besser an die Stadt anzupassen. Und damit wurde es zu einem universellen, also zu einem multifunktionalen Fahrzeug. So, dann ein weiterer Aspekt, den ich spannend finde, ist die Geschichte der Autobatterie, also wann erschien die auf der kulturellen Bühne? So um 1900 wurden zunehmend technische Subsysteme ins Auto integriert, die eine Stromquelle notwendig machten. Auch das Benzinauto ist also eine auf Elektrizität angewiesene Maschine. Das vergisst man manchmal, wenn man über die Elektromobilität nachdenkt. Die Verfügbarkeit der Autobatterie ist technisch und kulturell ebenso wichtig wie der Motor. Sie machte die Elektrifizierung des Automobils möglich, was meiner Meinung nach ein aus heutiger Sicht zentrales Moment seiner Weiterentwicklung war, denn sie erwies sich als großer Verstärker der an das Benzinauto herangetragenen kulturellen Erwartungen. Also durch das Hinzufügen einer Stromquelle konnte das Automobil überhaupt erst seine kulturelle Kraft entfalten. Und ich hatte mehrere Beispiele, das habe ich jetzt ein bisschen gekürzt, dass das nicht zu lang wird. Also die Erfindung der Hupe, die Erfindung des Scheinwerfers, die Erfindung des Starters. Man kann die Liste eigentlich immer weiter fortsetzen und kann sich am Schluss vorstellen, was würde eigentlich alles fehlen, wenn ich alle auf Elektrizität angewiesenen Systeme mal abziehe vom Auto. Was wäre denn das für ein armseliges Objekt? Also wenn man sich den Erfolg des Benzinautomobils weltweit anguckt, dann ja, denkt man an den Motor und so weiter, aber dass die Elektrik da drin ist in diesem Versprechen, das ist, denke ich mal, ganz wichtig. Ja, dann würde ich auf den Starter noch ein bisschen genauer eingehen. Also die frühen Benzinautomobile mussten ja mit einer Kurbel gestartet werden. Die musste man vorne unter dem Kühler anbringen, um den Motor zu starten. Und das war total umständlich, gefährlich. Nachdem sein Freund Byron Carter, Gründer der Marke Carter Car, 1908 von einer zurückschlagenden Startkurbel eines Cadillacs getötet wurde, beauftragte der Cadillac-Gründer Henry M. Leland seine Ingenieure, einen neuen Startmechanismus zu entwickeln. Der Ingenieur Charles Franklin Kettering konstruierte daraufhin mit seiner Firma Delco den ersten elektrischen Starter. Es handelte sich hierbei um einen kleinen Elektromotor, der den Benzinmotor anwirft, wenn die Zündung angeschaltet wird. Kettering ließ sich den Mechanismus am 15. Juni 1911 patentieren. Allerdings blieb das System nicht auf die Startfunktion begrenzt, denn die Patentschrift umfasste auch die Funktion eines Generators, der Energie für den Zündfunken, die Scheinwerfer und die elektrische Hupe der Cadillacs lieferte. Das kann man vielleicht als den Beginn der Elektrifizierung des Automobils bezeichnen. Ja, laut Reis-Mom wurde der Starter zunächst in Hybridfahrzeugen verwendet und erst danach vom Benzinauto übernommen. Also es war wieder so ein Transfer, eine Innovation von einem konkurrierenden Antriebskonzept übernommen wurde. Das erste Benzinauto, das mit einem elektrischen Starter ausgerüstet wurde, war ein 1912er Cadillac. Das war dann zunächst eine Option und im Folgejahr wurde das serienmäßig eingebaut. 1913 boten schon 60 weitere Marken diesen Starter an. 1915 verfügten 43% aller verkauften Benzinautos über einen Starter. Ja, dann 1920 wurden die meisten Neuwagen mit elektrischen Startern ausgerüstet. Ja, warum ist das wichtig für das Batterienthema? Erst mit einer zuverlässigen Energiequelle zum Starten wurde natürlich die Bleisäurebatterie von einer Option zu einer Notwendigkeit. Und das war die Hudson Company, die als erster Autohersteller seine Fahrzeuge serienmäßig mit einer standardisierten 6-Volt-Batterie ausrüstete. Ja, kann man sich fragen, was hatte das für Auswirkungen auf die Elektromobilität? Bisher war ja einer der großen Vorteile des Elektroautos gewesen, dass sie eben ohne schwere Startkurbeln auskamen und schmerzfrei und komfortabel gestartet werden konnten. Die Erfindung des ungefährlichen elektrischen Starters macht diesen Vorteil des E-Autos zunichte. Reis-Mom schreibt aber, es sei nicht richtig zu behaupten, dass der elektrische Startermotor dem E-Auto den Todesstoß versetzt habe. Es sei schon früher in die Isolation getrieben worden und er bezeichnet es als den letzten Nagel im Sarg des Elektroautos. Ja, man kann sagen, das Benzinauto hat sich damit eben in eine universale Maschine verwandelt. Jetzt kommen wir zu der kulturwissenschaftlichen Perspektive. Die Verlebendigung des Automobils durch die Batterie, weil die historischen Arbeiten finde ich immer interessant und auch aufschlussreich, aber irgendwie ist es natürlich besonders wichtig, dass man diese Objekte, wenn man über Batterien spricht, hat man ein bestimmtes Objekt im Fokus und um das deren kulturellen Funktionsweise besser zu verstehen, finde ich immer die kulturwissenschaftlichen Perspektiven nützlicher. Um die kulturelle Funktionsweise eines bestimmten Objekts zu verstehen, ist es häufig aufschlussreich, sich die Bildproduktion der Werbeagenturen anzuschauen. Wie wird für Batterien geworben? Wie werden sie ästhetisiert, inszeniert? Mit welchen visuellen und sprachlichen Bildern, Analogien, Metaphern werden sie beschrieben? Was lässt sich daraus über unser Verhältnis zur Batterie als kulturellem Objekt lernen? Da die Batterien von Elektroautos nur von Experten ausgetauscht werden können, gibt es in diesem Bereich nahezu keine visuellen Quellen. Das fand ich ganz interessant. Also ihre Warenförmigkeit ist fast unsichtbar. Etwas anders verhält es sich im Bereich der Autobatterien, die von den Autofahrerinnen und Autofahrern selbst gewartet und getauscht werden können. Deshalb soll nun untersucht werden, was die Autobatterie-Werbung über das Techno-Imaginäre der Autobatterie verrät. Ja, man kann vielleicht so eine kleine phänomenologische Vorbemerkung machen zur Batterie als Ding. Also Batterien machen keine Geräusche, sie leuchten nicht, sie sind geruchslos. Man sieht ihnen nicht an, ob sie geladen oder entladen sind. Es sind vollständig unsinnliche Objekte. Sie erfüllen weder eine ästhetische noch eine praktische Funktion, wenn sie nicht an ein anderes Objekt angeschlossen sind. Man erwartet von ihnen, dass sie möglichst lange und zuverlässig Strom liefern, wobei sie möglichst unsichtbar bleiben sollen. Sie sollen also anwesend sein, ohne sichtbar zu sein, ohne herausgestellt zu werden. Während Motorhauben beim Auto zum Beispiel auch geöffnet werden, um den Motor zu zeigen und vorzuführen und darüber dann Diskurse zu produzieren, bleiben Autobatterien immer verborgen. Batterien taugen also nicht zur Fetischisierung. Ja, das ist natürlich ein Problem für die Autobatterie-Werbung. Weil Batterien eben nur begrenzt ästhetisierbar sind. Sie unterscheiden sich kaum in ihrer äußeren Form. Seit 100 Jahren haben sie eine Kastenform mit zwei Anschlüssen oben. Da müssen wir noch mal gucken, genauer historisch, ob das stimmt. So, aber was ich gefunden habe, ist diese Konstante sozusagen, dass sich da nicht viel transformiert und so. Offensichtlich richtig. Ja, ihre Gestalt bleibt also immer identisch und dem Marketing bleibt nur eine kleine Außenfläche zur Gestaltung, zur Hervorhebung ihrer Differenz. Und hier habe ich eine Anzeige aus den 50er Jahren gefunden, die diesen Umstand aufgreift und eben auf die inneren Qualitäten der Batterie verweist, die nur dreimal pro Jahr mit Wasser nachgefüllt werden muss. Eine der wichtigsten Eigenschaften von diesen Batterien ist, dass sie gleich nach dem Kauf verschwinden. Jede Batterie wird in eine extra vorgesehene Mulde im Motorraum eingesetzt und verschwindet dann, wie also für etwas werben, das niemand sehen möchte. In jüngerer Zeit haben sich viele Marketingabteilungen offenbar für einen Umweg entschieden, um für Autobatterien zu werben. Im Mittelpunkt aktueller Inszenierungen steht nicht nur die Wartungsarmut, sondern die Lebenszeit. Das ist ein wichtige Differenz. Also die Batterie wird nur noch am Rande wie ein Markenlogo gezeigt. Im Mittelpunkt der visuellen Darstellung steht die Ästhetisierung der Scheinwerfer, des Radios, der Rücklichter, Innenraumbeleuchtung und eben die Lebensdauer. Dann ein kleiner Exkurs in die Sprache. Also interessant fand ich, dass der Umstand, dass eine Batterie lange Energie liefert, in verschiedenen Sprachen ähnlich beschrieben wird. Also im Deutschen wird von der Lebensdauer der Batterie gesprochen, im Französischen wird die Durée de vie gepriesen, im Englischen finden wir den Begriff der Long Life Batteries. Einem technischen Ding aus lebloser Materie wird also eines der Merkmale von Lebewesen zugeschrieben, nämlich dass sie eine zeitlich begrenzte Existenz haben. Diese Begrenztheit wird zugleich als etwas zeitlich Ausgedehntes hervorgehoben, ohne dies wiederum exakt einzugrenzen. Wird einer Batterie ein langes Leben zugeschrieben, ruft uns dies zugleich in Erinnerung, dass ihre Lebenszeit nicht unendlich ist. Ist eine Batterie neu, sagen wir im Deutschen auch, sie sei frisch, was wiederum ein Wort ist, das für organische, verderbliche Dinge verwendet wird. Für diese Einschreibung der Batterie in das Universum des Lebendigen findet sich auch eine begriffliche Entsprechung im Hinblick auf das Ende ihres Lebenszyklus. Also neigt sich ihre Kraft dem Ende zu, sagen wir, sie sei schwach, im Englischen low oder flat, im Französischen faible, épuisé oder à plat. Liefert eine Batterie keinen Strom mehr, sprechen wir davon, sie sei tot, dead oder mort. Noch stärker ist der französische Ausdruck elle a rendu l'âme. Die Batterie hat ihre Seele aufgegeben. Das ist jetzt was, das passt nicht nur auf Autobatterien, auf Batterien allgemein. Ja, man kann also sagen, erstens, dass Batterien offenbar wie Lebewesen angesprochen werden. Anfang und Ende des Ladezustands werden mit Metaphern umschrieben, die dem Bereich des Lebendigen entlehnt wurden. All diese Begriffe haben etwas gemeinsam. Sie versuchen zu umschreiben, dass Batterien im Laufe ihres Lebens ihren inneren Zustand verändern. Also diese interne Veränderung bleibt aber äußerlich unsichtbar und wird erst sichtbar, wenn die Batterie an einen Verbraucher angeschlossen wird. Den mit Metaphern der Lebenskraft umschriebenen Batterien wird in der Werbung zweitens, also das war so meine Inspiration, deswegen komme ich wieder auf die Werbung zurück, wird zweitens die Fähigkeit zugeschrieben, andere Objekte zu beleben, ihre Kraft also auf andere zu übertragen. Das technische Objekt Batterie hat also die Kraft, andere technische Objekte zu verlebendigen. Das ist nochmal die zweite Dimension und das habe ich eben bestimmter Werbeanzeigen kann man das belegen. Ich habe das Bilder gegen die Reichweitenangst genannt, weil Bilder ja oft so eine magische Funktion haben, die Ängste nehmen sollen oder Ängste natürlich auch schüren können. Seit der Jahrtausendwende sind eine ganze Reihe Werbeanzeigen erschienen, die mit verlebendigten Autowracks für Batterien werben. Und man kann eben drei Motivreihen unterscheiden nach ihren jeweiligen Settings oder Räumen, also Autowracks im Wasser, im Wald und auf Schrottplätzen. Das ist hier die erste Motivreihe oder ein Beispiel. Eine Anzeige zeigt ein komplett verrostetes Auto, das seitlich in einen Fluss gestürzt ist. Ein leuchtender Scheinwerfer, der sich bei genauerem Hinsehen als Rücklicht eines Chevrolet Chevelle entpuppt. Also da hat der Grafiker mal ein bisschen was umgedreht. Strahlt weiß-gelb über die Wasseroberfläche. Offenbar liegt das Wrack hier schon seit vielen Jahren. Aus dem Heckfenster ragt ein vertrockneter Busch. Das Licht des Scheinwerfers soll hier auf die lange Lebenskraft der Batterie, ihre enorme Reichweite, verweisen. Bildprägend ist hier der Kontrast zwischen der poetischen Figur des Wracks als eines in den Naturzustand übergehenden Kulturobjektes und der unsichtbaren Batterie, die dieser Transformation eben Widerstand leistet, obwohl sie in unserer Sprache eigentlich metaphorisch verlebendigt und organifiziert wird, wie wir gerade gesehen haben. Leistet die Autobatterie in diesem Bild am deutlichsten Widerstand gegenüber der Verrottung. Sie steht für das Unverwesbare der Technik. Das nahezu sakral anmutende Licht ist hier eine Allegorie des technischen Triumphes über die Reichweitenangst. Dann ein Beispiel der zweiten Serie. Diese Anzeige zeigt zwei mit Moos überwachsene, verfallene Wracks am Rande eines dunklen Waldweges. Durch das vordere Fahrzeug ist bereits ein Baum gewachsen, beide Frontscheinwerfer leuchten aber noch. Wie bei den Wasserbildern steht hier die Natur im Vordergrund, von der die Autos ein Teil geworden sind. Gegenüber der das Auto verlebendigenden Wirkung des Scheinwerferlichts wirkt die Natur hier aber fast wie erstarrt, geradezu künstlich. Das Waldmotiv bekommt in einer weiteren Untergruppe noch eine andere Dimension. Diese Anzeige zeigt das Wrack eines Pickups in einer nächtlichen Szenerie mit einigen Bäumen im Hintergrund. Anstatt der Scheinwerfer ist hier der Innenraum erleuchtet. Diese Lichtquelle verweist auf etwas Abwesendes, nämlich einen Menschen, der das Fahrzeug verlassen hat. Diese Bildidee wird auch in einem Fernsehspot noch weiter ausgebaut. Die Kamera bewegt sich langsam durch das Unterholz eines feuchten nächtlichen Waldes. Frösche quaken, ein moosüberzogenes Auto kommt dann ins Bild. Und wir hören einen Song, der aus dem alten Autoradio kommt, das noch immer von der Batterie mit Strom versorgt wird. Also da haben wir nochmal diese Beseelung, Verlebendigung, die noch stärker ist. Und erinnern wir uns an die oben zitierte Aussage eines Automobilisten, das Benzinauto sei stärker mit der menschlichen Seele verwandt als das Elektroauto. Offensichtlich ist diese Verlebendigung nicht nur auf den Benzinmotor zu beziehen, sondern in ganz anderer Weise auch auf die Autobatterie. Dann kommt noch eine Bemerkung zu der dritten Serie, falls ich noch ein bisschen Zeit habe. Also das ist die älteste Motivreihe, die zeigt Wracks auf einem Schrottplatz. Erstmals tauchte dieses Motiv in einer Werbeanzeige von Volkswagen aus dem Jahr 2000 auf. Diese Serie finde ich besonders interessant. Da haben wir eben dieses ganz in Blau, in blaues Licht getauchte Szenerie, erleuchtet vom Licht des Mondes. Und dann gibt es noch andere Beispiele dieser Variante. Ja, das sind wieder halt gestapelte Fahrzeuge auf einem nächtlichen Schrottplatz. Hier ist die Kamera ein bisschen näher an das Wrack herangerückt und man hat eben ein rotes Rücklicht. Und eine dritte Anzeige, die hat wieder ein ähnliches Motiv, aber hier ist das aus der Froschperspektive aufgenommen. Das wird sozusagen ein bisschen bedrohlicher inszeniert. Dann ist die Frage, wie kann man das analysieren? Ja, alle drei Motivreihen arbeiten mit dem Kontrast von Natur und Technik, von Licht und Dunkelheit, Leben und Tod. Es gibt aber zwei Unterschiede zwischen den Wasser- und Waldmotiven am Anfang auf der einen Seite und den Schrottplatzbildern auf der anderen Seite. Erstens, während die Wasser- und Waldmotive einzelne Autos zeigen, ist der Bildraum auf den Schrottplatzanzeigen fast völlig von Fahrzeugen dominiert. Interessant ist, dass sie hier zwar beschädigt und immobilisiert, aber nicht organifiziert gezeigt werden, wie in den Wald- und Flussbildern. Die plurale Stapelung der Objekte hat den Effekt, ihre intakten technischen Formen zu unterstreichen. Die Präsenz mehrerer Fahrzeuge im Mondlicht gibt der Szenerie noch deutlicher eine unheimliche Rahmung. Damit kommen wir zum zweiten Unterschied. Im Gegensatz zu den Wald- und Wasserbildern wird die Natur auf den Schrottplätzen vom Mondlicht und den nächtlichen Wolken am Himmel vertreten. So, und das fand ich besonders interessant, weil sich da eine kunstgeschichtliche Referenz geradezu aufdrängt. Es handelt sich um die Landschaftsmalerei der Romantik, die tief mit der Religion verbunden ist. Ihre der Aufklärung entgegengesetzte Bildsprache gab der Nacht eine Bedeutung zwischen Sehnsuchtsort und Schreckensort. Sie verwies auf das Unbewusste, Irrationale und Transzendente. Es fällt also auf, dass die Schrottplatzbilder eine ähnliche Bildkomposition aufweisen wie die Schiffswrackgemälde von Caspar David Friedrich, der Darstellung von Zerstörung und Untergang im Vorder- und Mittelgrund des Bildes, steht der Aspekt von Ewigkeit und Transzendenz im beleuchteten Hintergrund gegenüber. Ähnlich wie in seinen Gemälden können eben die Autowracks als Symbole einer Todeslandschaft gelesen werden. Denken wir das Automobil in Analogie zum Menschen, sind Schrottplätze Friedhöfe, was sich auch in der Bezeichnung des Autofriedhofs widerspiegelt. Sie sind Endpunkte der Industrialisierung. Wie in Friedrichs Gemälden wird eben aus der Inszenierung des Endes aber ein unendliches Weiterleben konstruiert. Und das ist eben die Batterie, die den hier gezeigten Wracks Leben einhaucht und damit die Grenze zwischen Technischem und Lebendigen, zwischen Naturalia und Artificialia, zwischen Kultur und Natur überschreitet. Die leuchtenden Scheinwerfer wirken wie die aufgeschlagenen Augen einer Leiche, die reanimierte Maschine wie ein Zombie. Die Technik befindet sich damit in einem Zwischenreich. Sie ist weder völlig Kultur noch Natur. Das Licht der Scheinwerfer steht in den Batteriebildern für die Hoffnung. Es verkörpert das unendliche Leben und verweist damit auf die Zukunft. Demgegenüber steht die Natur, die Nacht, die Pflanzen, die das Vergängliche besitzen. Und das Licht bildet eben den Schlüssel zum Verständnis dieser Bilder. Das Mondlicht wurde in der Romantik häufig als religiös konnotiertes Stilmittel eingesetzt, verweist als kosmische Referenz auf die Unendlichkeit. Helmut Börsch-Supan, ein Kunsthistoriker, interpretiert den aufgehenden Mond bei Friedrich sogar als Symbol Christi. Während die Malerei der Romantik den Mond meist direkt zeigte, ist das Mondlicht in den hier behandelten Bildern nur indirekt präsent. Es erleuchtet also die Wolken im Hintergrund, die als Symbole des Pantarei, des ewigen Wandels der Dinge, interpretiert werden können. Die Scheinwerfer oder Rücklichter sind hier die einzigen direkten Lichtquellen. Sie schlagen einen Bogen zum Licht des Himmels, womit eine Überhöhung der Technik, eine Vergöttlichung der Batterieleistung angedeutet wird. Die Batterie stellt hier einen Kontakt zum Kosmischen, zum luminosen Sakralen her. Hier ist es also nicht mehr die Natur, die vom Göttlichen beseelt ist, wie es in der pantheistischen Weltsicht der Romantik noch der Fall war. Der religiöse Gehalt ist nun in die technischen Artefakte eingewandert. Ja, zusammengefasst zeigen diese Bilder also, dass die Batterien im Techno-Imaginären nicht nur mit Langlebigkeit assoziiert wurden, sondern mit Unsterblichkeit sogar. Sie weisen über den Tod des Objektes, in das sie eingesetzt wurden, hinaus. Man kann auch sagen, dass wieder aufladbare Batterien natürlich sehr interessant sind im Hinblick auf den Zeitbegriff. Das wurde vielleicht gestern auch schon diskutiert. Denn ihre Alterung, also bei Akkus, denn ihre Alterung ist ja für eine längere Dauer reversibel. Gerade das Aufladen der Batterieakkus ist ein faszinierender Kreislauf, ein hinausgeschobener Tod, ein auf viele Lebenszyklen erweitertes Leben, dass dennoch mit jedem Wiederaufleben ein klein wenig stirbt. Somit sind sie fast zeitlos. Sie versprechen uns, unabhängig von der Zeit zu machen, den Tod zu vergessen. Und ja, in diesen leuchtenden Lampen findet sich sozusagen diese Idee wieder. Ein Fazit ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber vorläufiges Resümee, das dann in einem vielleicht zu schreibenden Artikel weiter ausgebaut werden kann oder zu Ende geführt werden kann. Man kann sagen, ja, einerseits wurde ja dem Batterieantrieb vorgeworfen, das Auto steriler zu machen, wie wir gesehen haben. Also es sei weniger Maschine, ähnele weniger der menschlichen Seele. Ein batteriebetriebener Antrieb kollidierte offensichtlich mit dem Techno-Imaginären des Benzinautomobils. Es war also nicht nur die technisch nicht ausreichende Reichweite, wie bereits gesagt, es waren die kulturellen Erwartungen, die zentral waren, um dem Benzinantrieb Vorteile zu verschaffen. Deshalb konnte sich die Elektromobilität um die Jahrhundertwende nicht gegen den Verbrennungsmotor durchsetzen. Oder das war zumindest einer dieser verschiedenen Cluster von Gründen. Dann die Batterie zog jedoch als Autobatterie, als Stromlieferant für Subsysteme in das Fahrzeug ein und brachte damit sein Potenzial erst voll global zur Geltung. Dieser Prozess der Elektrifizierung ist ja bis heute nicht sehr gut erforscht, außerdem nicht abgeschlossen. Aktuell läuft er als Digitalisierung und Automatisierung des Autos weiter. Heute wird die von der Batterie gelieferte Elektrizität sogar zur Beeinflussung des Steuerns verwendet. Ja, mit dieser Verlebendigung des Automobils durch die Autobatterie könnte man ihre Sakralisierung in der visuellen Kultur vielleicht erklären. Ja, okay, vielen Dank.
Soweit der Technik- und Kulturwissenschaftler Fabian Kröger und sein Vortrag mit dem Titel Zur Geschichte der Batterien im Automobil. Schaut gern mal auf unserer Seite deutschlandfunknova.de/Hörsaal vorbei. Da verlinken wir auch auf die genannten E-Auto-Pioniere, auf Charles Chantot und Camille Genazzi. Dort könnt ihr auch die La Jamais Contente, die nie zufriedene von Genazzi sehen, das erste E-Auto, das über 100 Sachen fahren konnte, anno 1899. Die nie zufriedene hat ein erstaunlich futuristisches Design. Dieses Auto sieht aus wie eine gigantische Zigarre. So viel dazu und dann begeben wir uns vom E-Auto direkt ins elektrifizierte Heim.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Bevor wir unsere Unterhaltungselektronik in Form eines Smartphones immer dabei hatten, ganz dicht am Körper, gab es auch schon tragbare Abspielgeräte. Die waren vielleicht ein bisschen sperriger, aber trotzdem mobil. Tragbare Radios, tragbare Plattenspieler, ja sogar tragbare Fernseher. Undenkbar das alles ohne Batterien. Die Medienwissenschaftlerin Monique Mickelbrink beschäftigt sich in ihrer Forschung am Institut für Medienwissenschaften der Universität Paderborn mit genau diesen Gerätschaften. Ihren Vortrag über Batterien als Medien häuslicher Mobilität, den hören wir jetzt.
Aus aktuellen Entwürfen von Smart Homes und Technologies scheinen Batterien und Akkus nicht mehr wegzudenken zu sein. Alles blinkt und biebt, von automatischen Heizreglern über Feuermelder bis hin zu an der Hauswand angebrachten Alarmanlagen und Überwachungskameras. In avancierteren und auch kostspieligeren Versionen sind die Dinge zusätzlich digital vernetzt und treten in Austausch miteinander. Und selbst Möbel, die althergebrachten Akteure des Wohnens, werden heute zu Smart Furniture, mithilfe derer sich etwa das Smartphone direkt auf dem Nacht- oder Schreibtisch aufladen lässt. Im Weiteren möchte ich einen Einblick geben in eine Phase, in der Batterien und Akkus als häusliche Akteure noch nicht etabliert waren bzw. erst langsam in die Häuser und Wohnungen einziehen. Damit geht es mir folglich um eine Mediengeschichte auf der Schwelle zur sogenannten digitalen Revolution. Den Begriff hatten wir gestern schon kritisch verhandelt. Zu deren Schaltzentralen auch das Zuhause zählt. Nachzeichnen möchte ich die Karriere von Batterien und Akkus für den Hausgebrauch Mitte des 20. Jahrhunderts in der BRD. Zuweilen werde ich dabei auch die USA als Vergleichsfolie heranziehen. Wie noch zu zeigen ist, wird die Bedeutung von Batterien und Akkus im häuslichen Umfeld diskursiv beginnend mit den 50er Jahren besonders stark verhandelt. Ausgangspunkt für diese Entwicklung scheinen die ersten portablen technischen Medien wie Radios, Plattenspieler und Fernsehgeräte zu sein. Mein Vortrag versteht sich dann auch als eine erste Materialsammlung zu diesem Thema. Im Sinne einer eigenen Spielart von Medienarchäologie rekurriere ich dabei auf populäre historische Quellen wie Werbeanzeigen und Zeitschriftenartikel. Eine zugrunde liegende Annahme ist, dass diese Popularisierungsdiskurse Einblick geben in kulturelle Aushandlungen bzw. Imaginationen zu Formen, Funktionen und Gebrauchsweisen von Akkus und Batterien im häuslichen Umfeld. Wie das Material zeigt, stehen Batterien und Akkus in einem spezifischen Spannungsfeld zur Sphäre des Häuslichen. Während Häuslichkeit und Kulturtechniken des Wohnens im genannten Zeitraum in erster Linie mit Sesshaftigkeit gleichgesetzt werden, stehen Batterien und Akkus für Mobilität. Mit ihnen verlassen die technischen Medien das häusliche Umfeld, womit neue Räume des Mediengebrauchs erschlossen werden. Mit dieser Entwicklung ist eine spezifische Verschränkung privater und öffentlicher Räume benannt. Und wie noch zu zeigen ist, stehen insbesondere tragbare Fernsehgeräte für kulturelle Vorstellungen und Utopien der Portabilität bzw. verschiedene Formen des Austauschs zwischen Innen und Außen. Diesen Thesen geht der Vortrag in zwei Teilen nach. Der erste Teil widmet sich Fragen des Designs von Batterien- und akkubetriebenen Medien für den Heimgebrauch. Damit ist so ein bisschen die Gehäusefrage angesprochen. Auffällig ist, dass diese nicht nur als besonders mobil, sondern auch als besonders benutzerfreundlich beschrieben werden. Dabei stehen die vorgestellten technischen Spezifika und entsprechende Formgebungen nie für sich allein. Vielmehr korrespondieren sie mit einem kulturellen Imaginären oder kulturellen Imagination, die von bestimmten Wünschen und Ängsten des Mediengebrauchs zeugen. Im zweiten Teil geht es dann auch darum, diesem kulturellen Imaginären nachzugehen, und zwar anhand von Ideen der Überwindung des Häuslichen, womit gleichsam Aspekte der Langlebigkeit und der Nachhaltigkeit angesprochen sind. Und damit komme ich jetzt zum ersten Teil, Batteriedesign, Mobilität und Bedienbarkeit. Und es geht jetzt historisch aber erstmal ein bisschen zurück vor die 50er Jahre. Der Genese der Batterie als häuslichem Medium geht die Technisierung der Haushaltsführung voraus. In Der Diener, Mediengeschichte einer Figur zwischen König und Klient, legt Markus Krajewski dar, wie die Haushaltsführung im Sinne der Lehre vom ganzen Haus, dem Oikos, um 1900 einem Funktionswandel unterliegt. Das aus dem Haus ausziehende Dienstpersonal wird nunmehr gänzlich ersetzt. Von nun an nehmen nichtmenschliche Diener, seien sie stumme Objekte oder ratternde technische Geräte, ihren Platz ein. Die Haushaltstechnik zeigt sich hier als Möglichkeitsbedingung dafür, dass die Tradition des Haushalts, verstanden als geschlossene Einheit, weiterhin funktioniert. Die Stabilisierung häuslicher Netzwerke ist angewiesen auf nichtmenschliche Diener. Wie die Technikhistorikerin Martina Hessler zeigt, letztlich beginnt mit den 1920er Jahren eine zunehmende Elektrifizierung der vormals mechanischen Haustechnik beobachten. Hierbei orientiere man sich in Deutschland insbesondere an den USA, denen eine Vorbildfunktion in Sachen Modernität und industriell-technischem Fortschritt zukomme. Insbesondere wohlhabendere Haushalte interessieren sich im Laufe des Jahrzehnts für Elektroherde, Bügeleisen und Staubsauger. Etwa zeitgleich verwandeln sich Radiogeräte vom männlich konnotierten, batteriebetriebenen Bastlermedium zum netzbetriebenen Heimgerät mit festem Platz im Wohnraum. In diesem Prozess zieht ein Akteur in die Haushalte ein, der sich fortan als wichtiger Verbündeter in dem Vorhaben erweisen wird, die Haushalte an die Netze der Stromversorgung anzuschließen, das Kabel. Wie Daniel Gehtmann und Florian Sprenger, er möge mich gleich korrigieren, in ihrer Studie »Die Enden des Kabels – Kleine Mediengeschichte der Übertragung« zeigen, geht vom elektrischen Kabel zu dieser Zeit eine besondere Wirkmächtigkeit aus, die sich gerade in der Verbindung des Hauses mit den außerhäuslichen Verteilungsnetzwerken der Energieversorgung zeigt. Ein Blick in historische Werbeanzeigen für Haushaltstechnik scheint diese These der Handlungsmacht des Kabels zu stützen. Dort bildet sich Anfang des 20. Jahrhunderts ein visuelles Stereotyp heraus, das das Stromkabel als Nabelschnur zur Welt inszeniert. Wie etwa auf diesem Werbebild, das das Staubsaugerkabel mit der Skizze eines Globus verbindet. Also das ist jetzt aus den 50er Jahren, aber das Stereotyp lässt sich eben bis in die 20er hineinverfolgen. Das müssen Sie mir jetzt glauben. Ich habe nicht alle mitgebracht. Paradox ist nun, dass Anzeigen für sogenannte häusliche Unterhaltungselektronik, in großen Anführungszeichen, wie etwa die bereits angesprochenen Radiogeräte und Fernsehapparate, eben diese in der Regel ohne Stromanschluss zeigen. Ich habe hier einfach mal ein Beispiel mitgebracht. Hierbei wird nicht nur das Kabel, sondern eine ganze Infrastruktur der Stromversorgung, die an dieser Schnur dranhängt, unsichtbar gemacht. In einem kleinen, frühen Notizbucheintrag lässt Friedrich Kittler erahnen, wie stark elektrische Leitungen das Zuhause als Ort bzw. Konzept des Heimischseins und des Abkapselns von außen herausfordern. Zitat Kittler: Angesichts einer jeden elektrischen Leitung zergeht der vom antiquierten Mobiliar schon immer aufrechterhaltene Schein der Autarkie eines bürgerlichen und nachbürgerlichen Wohnens. Zitat Ende. Die unsichtbaren Kabel in der Werbung für Medientechnik lassen sich nun gerade als Motiv lesen, das Kabel als Eindringling der Außenwelt ins Innerste des Privaten unsichtbar zu machen. Und auch im Innern des Hauses erweisen sie sich als störende Medien. Zitat: Kabel zerschneiden geografische und architektonische Räume, halten Sprenger und Gehtmann fest. Diskursstimmen in den 50er Jahren beschreiben Kabel denn auch als Gefahr der häuslichen Sicherheit. Mit der zunehmenden Anzahl elektrischer Geräte im Zuhause ziehen sich die Kabel wie Wurzelwerk durch die Wohnung und werden zu gefährlichen Stolperfallen für Familienangehörige und Gäste bis hin zu Todesfallen für Haustiere, die daran knabbern. Das kann man zumindest immer wieder lesen. Die Überwindung des Kabels lässt sich somit als Antwort auf die fragmentierte Wohnung lesen, unter Verweis auf eben diesen Sicherheitsaspekt. In den 50er Jahren trifft dieses Bedürfnis nach der Überwindung des Kabels für technische Medien des Hausgebrauchs auf eine verheißungsvolle Verbindung zwischen zwei bis dato eher unscheinbaren bzw. wenig etablierten Akteuren, Batterien und Transistoren. Insbesondere Batterien waren im Gerätebau bis dato aufgrund ihrer sperrigen Größe und Kosten wenig beliebt. Davon zeugt ein Artikel, der 1950 in der Programmzeitschrift Hör zu erscheint und das Modell Reise Super 216B des Herstellers Grundig als eines der ersten tragbaren Radiogeräte vorstellt. Zitat aus diesem Artikel: Der Batterieempfänger ist in Deutschland seit jeher ein Stiefkind der Techniker gewesen. Zitat Ende. Die Transistorröhren, die für den Batteriebetrieb der tragbaren Radioempfänger erforderlich sind, bedingten ein Gerätedesign, das alles andere als mobil ist. Weiteres Zitat: Ihre übergroße Zwang zu plumpen, großen Kästen, ihr Stromverbrauch zum Mitschleppen schwerer, sperriger Batterien. Zitat Ende. Dem Artikel zufolge werde der Batterieempfänger in Zukunft erst mit der nötigen Transistortechnologie aus den USA wirklich portabel. Zwergröhren sind vergleichsweise klein, haben einen niedrigen Stromverbrauch und benötigen damit keine schweren Heizakkus mehr, sondern lediglich Monozellen, wie man sie von Stabtaschenlampen kenne, sowie kleine Anodenbatterien. Um das kompakte Design des Reise-Super zu verdeutlichen, werden unterschiedliche Visualisierungsstrategien gewählt, wie man sie hier einmal in der Gesamtschau sieht. Auf einer der fotografischen Abbildungen sehen wir das kompakte Gehäuse des tragbaren Empfängers, das insbesondere aufgrund eines Lederhinkels an der Oberseite des Geräts an einen kleinen Koffer erinnern lässt. Das Gerät schwebt in der Luft, am Henkel getragen von einer mit Nagellack und Armreif als weiblich kodierten Hand. Bemerkenswert ist nun, dass alle weiteren aufgeführten Abbildungen den Blick auf das technische Innenleben freigeben, beziehungsweise dieses sogar zuweilen in seine einzelnen Bauteile zerlegen. Eines der Bilder zeigt das Gerät als Ganzes, aber ohne Deckelhaube. Wir sehen, dass der Platz, den die Batterien links unten einnehmen, circa ein Viertel bis zu einem Drittel der Gesamtgröße ausmacht. Neben den 5 Miniaturröhren sowie die in das Gerät integrierte Rahmenantenne werden auch die Batterien noch einmal einzeln abgebildet. Die beiden Stromquellen, ein Heizakku von 1,5 Volt in Kombination mit einer Anodenbatterie des Herstellers Pertrix, werden beinahe vorsichtig, als würde es sich dabei um etwas Zerbrechliches handeln, von einer vergleichsweise schmucklosen männlichen Hand dargeboten. Wie Heike Weber in ihrer Studie zur Technik und Kulturgeschichte portabler Musikwiedergabegeräte zeigt, kommen mit der Ausdifferenzierung neuer Empfängermodelle auch eine Vielzahl von Batterieformen und Stärken auf, über die die Nutzerinnen sich im Vorfeld genau informieren müssen. Die vorgestellten medientechnischen Entwicklungen sind unmittelbar verknüpft mit Designaspekten und kulturellen Vorstellungen zum Mediengebrauch. Kofferdesign, Henkel und Plastikgehäuse werden nicht nur als Signifikanten einer modernen Technik wahrgenommen, sondern ebenso als besonders leicht zu bedienen. Das kompakte Gehäuse schließt ein, was technisch komplex anmutet. Mit Sendeskala, großem Lautsprecher und nur einigen wenigen Elementen zur Bedienung des Geräts ist nach außen hin nur noch das geordnete Substrat des Technischen sichtbar. Solche Formen des Blackboxings, hier in Form der Invisibilisierung technischer Komplexität in Gehäusen, beschreibt Weber als eine Entwicklung, die insbesondere kennzeichnend ist für das Design von Haushaltstechnik seit Mitte des 20. Jahrhunderts. Nicht selten diene dabei der Blick unter die Deckelhaube, insbesondere in werblichen Diskursen dazu, die Technik nachvollziehbar zu machen. Und nicht zuletzt geht es beim Reisesuper damit insbesondere um die Handhabung der im Gehäuse verborgenen Batterien, die laut Artikel in nur wenigen Sekunden austauschbar sind. Die Verbindung zwischen Batterien und Minitransistoren, wie sie der Reisesuper als medientechnische Neuheit proklamiert, verspricht eine räumliche Unabhängigkeit, die sich direkt am Gerätedesign materialisiert. Wenn man den Ergebnissen empirischer Statistiken glaubt, dann werden tragbare Geräte jedoch weitaus weniger oft mit nach draußen oder in den Urlaub genommen, als es das Gehäusedesign suggeriert. Vielmehr bezieht sich ihre Mobilität auf den häuslichen Raum selbst. In der Hörzu werden Kofferradios im Laufe der 50er, 60er Jahre immer stärker als Vorzugsgerät für zu Hause thematisiert. Wie etwa im folgenden Preisrätsel der Woche, in dem Koffergeräte als Hauptgewinn verlost werden. Zitat: Viele Hausfrauen muntern die eintönige Hausarbeit gern mit etwas Musik auf. Bei ihnen geht es nicht, weil man sie dann jedes Mal mit dem großen Kofferempfänger durch das Zimmer ziehen müssten. Zitat Ende. Auch hier wird die Batterie als Überwindung räumlicher Immobilität beschrieben, die von Kabeln und Steckdosen ausgeht. So heißt es weiter, Zitat: Weit ab von jeder Steckdose, denn bei diesem Koffergerät genügt schon eine kleine Batterie. Zitat Ende. Wie der Text unverhohlen vor Augen führt, geht die Mobilität der Batterie über in einen Gender-Aspekt und wird eingebunden in die Flexibilisierung der Arbeit der Hausfrau. Neben solchen vermeintlich besonders benutzerfreundlichen Szenarien der alltäglichen Hausarbeit gibt es Entwürfe für körpernahen Medien, die Alltag und Beruf erleichtern sollen. Das elektrische Notizbuch N3 wird in der Hörzu Mitte der 60er Jahre als besonders praktischer persönlicher Verwaltungsassistent inszeniert. In Anbetracht einer zunehmenden Ohnmacht angesichts eines steigenden Nachrichtenverkehrs wird das Tonbandgerät zum Notizbuch bzw. Kalender, um wichtige Gedanken und Termine sprachlich festzuhalten. Und eben nicht im Medium der Schrift, ne? Weil das sorgt ja nur für Verwirrung und ist auch anstrengend. Um aber als tatsächlicher Begleiter im Alltag funktionieren zu können, Zitat, muss das elektrische Gedächtnis klein und einfach in der Bedienung sein, Zitat Ende. Auch hier wird die Hand zur Referenz für Benutzerfreundlichkeit. Per Einhandbedienung lasse sich an einem einzigen Hebel des Geräts zwischen den drei Grundeinstellungen Aufnahme, Wiedergabe, Rücklauf wechseln. Und auch die Tonbandkassette lasse sich mit einem einzigen Handgriff wechseln. Ermöglicht werde diese kompakte und einfache Handhabung des Geräts durch Batterieversorgung. Nochmal ein Zitat aus dem Artikel. 3 Mignon-Zellen zu je 1,5 Volt liefern für viele Stunden Batteriestrom. Zitat Ende. Als Visualisierungsstrategie der kleinen Formen des Geräts dienen die beiden Hände und das untere Gesichtsfeld einer adrett gekleideten jungen Frau, die das elektrische Notizbuch nah am Mund hält. In diesem Szenario wird die batteriebetriebene Assistenztätigkeit kodiert als weibliches Aufgabenfeld. Man denke an das aufstrebende Berufsfeld der Sekretärin, das nur ein Jahrzehnt später mit dem Einzug des Computers in die Büros neu verhandelt wird. Generell stehen diese ersten Entwürfe für körpernahe technische Medien für eine gewisse Faszination, die vom batteriebetriebenen Miniaturdesign ausgeht. Der vermeintlich kleinste Fernseher der Welt wird 1966 ebenfalls als körpernahes Medium inszeniert. Das so betitelte Fernsehgerät für die Hosentasche wird ermöglicht durch 30 Mini-Transistoren und Batteriebetrieb. Dabei verbrauche die 5 cm große Bildröhre nur halb so viel Strom wie eine Taschenlampenbirne. Überhaupt wird die Taschenlampe in vielen Diskursbeschreibungen zum beliebten Medienvergleich, um Licht ins Dunkel zu Sinn und Nutzen von Batterien im Alltag zu bringen. Und damit komme ich zum zweiten Teil meines Vortrags, und zwar Batterieimagination, Überwindung des Häuslichen. Wie es sich in Teil 1 bereits angedeutet hat, werden Batterien in den 50er, 60er Jahren zu Trägerinnen von Zukunftsvisionen und Technikutopien, etwa im Sinne von Modernität im Design. Im Weiteren möchte ich dieser Spur nachgehen, und zwar anhand von Ideen der Überwindung des Häuslichen, womit gleichsam Aspekte der Langlebigkeit und der Nachhaltigkeit angesprochen sind. Wie ich im Weiteren herleiten möchte, zeigt sich das Problem der begrenzten Reichweite, das wir ja schon die ganze Zeit diskutieren, und mit den Batterien und Akkus gemeinhin eng in Beziehung stehen, in Bezug auf die Überwindung des Häuslichen in einer bestimmten Konfiguration. Die Fantasien, den häuslichen Raum hinter sich zu lassen, werden unterschwellig begleitet von der Idee, sich bloß nicht zu weit davon zu entfernen, also eine sichere Verbindung zu eben diesem zu bewahren. Wie noch zu zeigen sein wird oder zu zeigen ist, wird diese Angst der zu großen Entfernung neben kulturellen Aspekten auch getragen von ökonomischen Sorgen zu Batterien und Akkus. Auch wenn das Batteriedesign portabler Medien in einschlägigen Popularisierungsdiskursen als neue Freiheit im Mediengebrauch gefeiert wird, ist diese nicht ohne Widersprüche zu haben. Hiervon zeugen etwa technische Geräte für den Heimgebrauch, die in den 50er, 60er Jahren diskursiv explizit als Netzstrom-Batteriehybride verhandelt werden. Solche Geräte haben demzufolge den Vorteil, dass sie auch mit dem günstigeren, Zitat, Batteriestrom aus der Wand, Zitat Ende, betrieben werden können. Sie werden aber in erster Linie als Heimgeräte beschrieben, wie in folgender Werbeanzeige für das Kombigerät des Herstellers Braun, in der es heißt, Zitat, ein Phono super für ihr Heim, der Sie auch überall hin begleiten kann, weil er Netz- und Batteriebetrieb hat, Zitat Ende. Neben einem Gehäuse aus stoßfestem neuartigem Kunststoff wird das eingebaute Netzteil als einer seiner Vorzüge angepriesen. Zitat, durch einfachen Tastendruck von Batterie auf Netz umschaltbar, Zitat Ende. Während der Netzstrom für den Heimgebrauch vorgesehen ist, ermöglicht der Batteriestrom die Reise nach draußen. Was hier beworben wird, ist die Idee, mit einem einfachen Knopfdruck zwischen drinnen und draußen zu wechseln. Wie es scheint, werden Unsicherheiten und Ängste, die von Batterien und Akkus ausgehen, über die schiere Möglichkeit des Netzbetriebs abgefedert. Zwar sollen sich tragbare Radio- und Fernsehgeräte auch für die Nutzung etwa im Zitat Garten, im Auto, im Boot eignen. Die Fernsehwissenschaftlerin Cecilia Tichy beschreibt in ihrer Studie Electronic Heart, Creating an American Television Culture, dass solche portablen Geräte die Eigenlogik des Fernsehens als häusliches, familiengebundenes Medium stark in Frage stellen. Gleichzeitig werde die Bedrohung der häuslichen Ordnung über das Design und Marketing der Geräte wieder abgefangen. Als Urlauber und Touristen erhalten die Apparatebesitzer eine neue temporäre Rollenzuweisung, die in Form eines kleinen Ausflugs oder eines Kurztrips eine kurze Pause vom Zuhause darstellt, ohne dieses jedoch in Frage zu stellen. Interessant ist nun gerade in einem interkulturellen Vergleich, dass die Visionen und Utopien zu batteriebetriebenem Fernsehen in den USA weitaus spektakulärer ausfallen als in der BRD. Wie Lynn Spiegel in ihrer einschlägigen Studie Make Room for TV herausstellt, wird äußerhäusliches Fernsehen in den US-amerikanischen Zeitschriften und in der Werbung in abenteuerlustigen und fantasiereichen Situationen gezeigt, etwa am FKK-Strand oder der Rand einer Klippe. Das im Rahmen dieses Vortrags untersuchte Material fällt deutlich bodenständiger aus. Hier wird portables Fernsehen maßgeblich als Vorteil innerhäuslicher Mobilität abgebildet. Statt Fernsehen im Freien, also Fernsehen in jedem Raum des Zuhauses. Dennoch scheint sich mit der Batterisierung der Heimgeräte eine Verschiebung im kulturellen Imaginären vollzogen zu haben, die die fernsehwissenschaftliche These der häuslichen Sesshaftigkeit vielleicht nicht stark in Frage stellt, aber doch nochmal modifiziert. In der BRD scheinen Batterien als Medien eine interpassive häusliche Abenteuerlust zu mobilisieren. Die tragbaren TV-Geräte des italienischen Herstellers Emi Voxon etwa werden in der Bundesrepublik als Mobilmachung auf Italienisch diskutiert. Dabei wird insbesondere auf ihre flexible Stromversorgung abgehoben, die sie zum idealen Zweitgerät mache. Dank des eingebauten Akkus lassen sie sich auch auf eine Betriebsspannung von 125 Volt umstellen und so etwa in den Auslandsurlaub mitnehmen oder an eine Autobatterie mit 12 Volt anschließen. Auf einem der beigefügten Bilder sehen wir jedoch nicht etwa ein mobiles Fernsehgerät im Italienurlaub, sondern zwei Kinder, die Indianer spielen und in ihrem Kinderzimmer Fernsehen. Im Begleittext wird darauf abgehoben, dass, Zitat, die italienischen Fernsehgeräte auch noch hübsch anzusehen sind, wenn sie einem die Kehrseite zeigen, Zitat Ende. Hinter dieser hübschen Rückenschau steht eine große technische Anstrengung. Bildröhre und Akkus sind so minimiert, dass sie gut in das abgeflachte Plastikgehäuse passen, das in den Farben Weiß, Rostrot, Mais und Olive zu haben ist. Das Stromkabel lässt sich bei Bedarf entfernen. Die neue Funktionalität der portablen Fernsehgeräte, sie sind ausgestattet mit Tageslichtscheiben und haben geneigte Bildschirme, sodass man theoretisch auch draußen im Sonnenlicht fernsehen kann, scheint dabei weniger von Interesse zu sein. Im weiteren Verlauf des Artikels wird schnell klar, dass Akkubetrieb und das neue Gehäusedesign mit der Idee des Reisens an touristische Wissensbestände einer italienischen Sexiness rückgebunden werden. Emi Voxon versieht tragbare Fernsehapparate mit einem Versprechen. Die Plastikgehäuse mit den abgerundeten Ecken sollen sich laut Timoski, dem General Manager des Unternehmens, in die Wohnräume junger und hipper Menschen einpassen. Statt draußen für Wirbel zu sorgen, sollen die italienischen Empfänger bundesdeutsche Einrichtungen verwandeln. Trotz der Handgriffe, mit denen jedes Gerät ausgestattet ist, erinnern sie nur noch wenig an Koffer, sondern sehen aus wie futuristische Gadgets. An den Geräten interessiert vor allem ihr Äußeres, das laut Timoski, Zitat, Sex Appeal im Wohnraum verspricht. Modernes, gutes Design wird mit italienischer Lebenslust und damit einem sinnlichen Lebensstil als dem Deutschen in Verbindung gebracht. Die Fantasie von sexuellen Abenteuern qua Möblierung und medientechnischer Einrichtung, die zu eben dieser Zeit US-amerikanische Playboy-Leser von rotierenden Betten in Junggesellen-Apartments träumen lässt, erfasst in bescheidenerer Form auch die Bundesrepublik. Der Verweis auf die häusliche Wand als Quelle für Batteriestrom hat dabei auch einen ganz pragmatischen Grund, nämlich dass Netzstrom wesentlich günstiger ist. Dem damaligen Engpass in der Energieversorgung konnten Batterien also nicht beiwohnen, im Gegenteil. Die Anzeigen verdeutlichen, dass es gerade eine weit verbreitete Angst gab, der mobile Gebrauch könnte den eigenen Geldbeutel sprengen. Als Kompensationsstrategie heben Werbeanzeigen auch auf die Langlebigkeit von Batterien ab. Von, Zitat, ewigen Heizbatterien ist dort die Rede. Ihr hoher Stromverbrauch wird in dieser Redeweise ausgeblendet. Während Batterien zu Beginn der 50er Jahre in der Werbung noch nicht weiter thematisiert werden, wird Mitte des Jahrzehnts verstärkt auf die durchschnittliche Nutzungsdauer und finanzielle Aspekte eingegangen. Mit der größeren Leistungskraft und den sinkenden Preisen von Transistoren und Batterien werden eben diese insbesondere im Werbetext stärker adressiert. Die tragbaren Radiomodelle der Philips ABC-Kofferserie von 1957 versprechen, Zitat, lange Betriebsdauer durch Batteriegenerierung. Als Beleg wird zu jedem Modell der durchschnittliche Batteriebetrieb aufgeführt, der zwischen 250 und 400 Stunden liegt. Zusätzlich zum Gerätepreis, der zwischen 200 und 400 D-Mark beträgt, werden die Kosten für die Anodenbatterie aufgeführt, für die nochmal zwischen 11 und 16 Euro D-Mark investiert werden müssen. In einigen Fällen wird der Batterieverbrauch direkt in ein Kosten-Nutzen-Verhältnis umgerechnet. Der Taschentransistor Boy des Geräteherstellers Grundig wird 1959 beworben als, Zitat, fröhlicher Begleiter, der immer gut aufgelegt ist und dessen Unterhaltung pro Stunde nur ca. 2 Pfennig kostet. Zitat Ende. Auch hier ist der Kaufpreis von 128 D-Mark wieder exklusive Batterie gelistet. Mit dem Einsatz von Transistoren setzen sich die im Stromverbrauch niedrigeren standardisierten Einzelzellen, Baby, Mono, Mignon und Mikrozellen durch. Der reduzierte Energieaufwand lässt sie dann auch im Weiteren in den diskursiven Aushandlungen zu Nervenzellen, Zitat aus diesen Quellen, der modernen Technik werden. Und damit komme ich zum kurzen Schluss meines Vortrags. Die im Rahmen dieser kleinen Materialschau systematisierten Tendenzen batterie- und akkubetriebener Medien des häuslichen Gebrauchs in den 50er, 60er Jahren haben unterschiedliche Kodierungen und Wertsetzungen aufgezeigt. An ihren Gehäusen und Interfaces materialisieren sich neben geschlechts- und schichtspezifischen Markern auch Unterscheidungen zwischen Innen und Außen, zwischen Körpernähe und Ferne. Darin schließen kulturelle Imaginationen der Überwindung des Häuslichen oder des Zuhauses an. Das Problem der Reichweite zeigt sich hier als widersprüchliches Gefüge zwischen einer touristischen Lust an der Ferne bei gleichzeitiger Bestätigung des Zuhauses als dauerhaftes Heim und Ort der Sesshaftigkeit. Dabei weisen diese Diskurse einen aus heutiger Perspektive zentralen blinden Fleck auf. Was in den historischen Aushandlungen zu Nachhaltigkeit als besonders lange Lebensdauer von Batterien und Akkus nicht auftaucht, sind Umweltaspekte, wie sie aktuelle gesellschaftspolitische Diskussionen zu Batterien und Akkus stark strukturieren. Im Material ist nur implizit angedeutet, dass sich das Phänomen der Reichweitenangst nah im Bereich der Obsoleszenz bewegt. Timo Kerlein und Stefan Udelhofen beschreiben Obsoleszenz in ihrem gleichnamigen Sammelband als temporale Figuration widerstrebender Tendenzen. Solche Prozesse markieren das, was obsolet ist, wie etwa die Heizbatterie als überholten Batterietyp, und bringen das, was neu ist, hervor, etwa in Form der als modern empfundenen Einzelzellen, die dann ja im Weiteren auch als Nervenzellen der Technik beschrieben werden. In diesem Sinne meint Obsoleszenz eine Medienarchäologie der Materialien, mit der sich etwa die Verbindung zwischen Batterien und Plastik als aufstrebende Akteure in den 50er Jahren beobachten lässt. In Mythen des Alltags beschreibt Roland Barthes als Grund für die zeitgenössische Konjunktur des Plastiks, dass etwas Faszinierendes von seiner vielgestaltigen Formbarkeit im Fertigungsprozess ausgehe. Zitat: Plastik ist weniger eine Substanz als vielmehr die Idee ihrer endlosen Umwandlung. Zitat Ende. Die Idee der Formbarkeit überschattet hier, dass es sich bei Batterien und Plastik auf lange Sicht um toxische Abfallprodukte handelt. Die Verbindung von Obsoleszenz und Müll, die Timo Kerlein und Stefan Udelhofen in ihrem Sammelband ausmachen, zeigen sich hier als unhinterfragte Konsumpraxis. Batterien und Plastik werden erst in den Umweltbewegungen der 70er Jahre zum Gegenstand der Kritik. In den 50er, 60er Jahren sind sie noch heilige Allianz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Die Medienwissenschaftlerin Monique Miggelbrink und ihr Vortrag Batterien als Medien häuslicher Mobilität, den sie am 26. Januar 2019 auf Einladung der Leuphana-Universität Lüneburg gehalten hat.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Einen Vortrag haben wir aber noch von der Tagung Reichweitenangst, Batterien und Akkus als Medien des digitalen Zeitalters. Gehalten hat ihn Wolfgang Hagen, Professor für Medienwissenschaft an der gastgebenden Universität Lüneburg. Hagen entwirft darin Skizzen zur Grundlegung einer Batteriewissenschaft, so lautet der Titel seines Vortrages. Und er bezieht sich darin auf den 2011 verstorbenen Medientheoretiker Friedrich Kittler, der mit Büchern wie Aufschreibesysteme 1800-1900 die Medienwissenschaft seit den 80er Jahren stark mitgeprägt hat.
Ich sage Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich Ihnen verrate, dass diese sogenannte New German Media Theory, deren Urprojekt gerade so genannt wurde, also jene Theoriegruppe aus den Mitte der 80er Jahre zwischen Freiburg, Bochum, Bremen, Kassel, gruppiert im DFG-Forschungsprojekt Metadisziplinäre Literaturanalyse, eben um Kittler, Siegert, Ernst, Stingelin und Tholen und einige andere herum, mit 4 verabredeten Ergebnisbänden bei Finck, die dann auch bis 1994 wirklich alle erschienen sind. dass diese NGMT, sage ich mal, weil das ja so immer von Amerika kommt, wenn ich das mal so sagen darf, einen eher technisch definierten Medienbegriff hatte. Das ist, wie gesagt, keine Neuigkeit. Und ich erinnere also an eine der vielen Definitionen dieser Trinität, die aus jenem Buch stammt, mit dem vieles, wenn nicht gar alles, begann. Bits zerlegen die scheinbare Stetigkeit optischer Medien und die reale Stetigkeit akustischer in Buchstaben und diese Buchstaben in Zahlen. Es speichert, es überträgt, es rechnet. Millionenmal pro Sekunde durchläuft das digitale Signalprocessing die drei notwendigen und hinreichenden Funktionen von Medien. Gemeint sind die drei klassischen Funktionen der Informationstheorie: Wandlung, Speicherung und Übertragung. Ließe sich mit dieser Trias nicht auch die Batterie beschreiben? Speicherung chemischer Potenziale, die elektrisch gewandelt werden, wenn und in dem fließender Strom Ladungen transportiert. Aber in welchem Kontext stände diese Beschreibung dann? Im Kontext einer Geschichte der Elektrizität oder im Kontext einer Geschichte der Medien im Sinne ihrer medialen Genealogie? Oder ist die Batterie vielleicht etwas ganz anderes? Eine technische, eine wissenschaftliche Praxis, zum Beispiel als Praxis einer nichtmenschlichen Instanz, zum Beispiel einer Agency of Things, der Begriff ist ja schon gefallen, eine dingliche Handlungsmacht, so eingreifend und zwingend, dass sie am Ende in der Lage wäre, solche Ängste zu erzeugen, wie sie zuerst im Umkreis des schon benannten ersten General Motor Electrocars EV1 geäußert wurden, eines Autos, das eine halbe Tonne Bleisäurebatterien an Bord hatte, das man aber nicht kaufen, sondern nur leasen konnte. Und es sollen deren Fahrer gewesen sein, die den Begriff der Range Anxiety geprägt haben, der Reichweitenangst, wenn die Legende stimmt. Fakt bleibt, dass General Motors bereits nach 3 Jahren das Auto sozusagen wieder einzog und in einem seltsamen Akt mehr als 5000 Stück ihrer eigenen EV1s verschrottet und geschreddert hat. Auf diese empörende Tötung, die Proteste ausgelöst hat, des ersten in Serie gebauten Elektroautos immerhin, werde ich auch noch kurz zu sprechen kommen. Was aber die informationstheoretische Trias Wandlung, Speicherung, Übertragung betrifft, so ging es vor 3,5 Jahrzehnten zwischen Bochum und Kassel offenbar notwendig und hinreichend erst einmal darum, zu verstehen, dass der Computer ein Medium wäre. Und nicht nur das. Mittlerweile aber, heißt es im Vorwort zu Computer als Medium 1994, mittlerweile gehen technische Medien überhaupt in der Universalität von Computern auf. 1994. Den Computer als Medium aller Medien zu behaupten, damit standen die Herausgeber jener 4 Bände bei Finck zunächst ziemlich allein. Niemand im weiteren Umkreis der deutschen Informatik hielt diesen Topos damals für gegeben, anders als Alan Kay in den USA übrigens, dem Mitentwickler des Graphical User Interface, mit all diesen Icons, Menüs und überlappenden Fenstern, die wir heute kennen. Kay hatte von 1986 aus gesehen schon 10 Jahre früher gesagt, und vielleicht war er wirklich der Erste, dass der Computer ein Medium ist. Wir haben, schreibt er 1977, unsere Träume in eine Designidee für ein persönliches dynamisches Medium von der Größe eines Notebooks, des Dynabook, entwickelt, das jedem gehören könnte und die Macht hätte, praktisch alle informationsbedingten Bedürfnisse seines Besitzers zu erfüllen. Das geht wiederum zurück auf eine Doktorarbeit von Alan Kay von 1969 in Utah, in der schon so ein ähnliches Dynabook beschrieben wird, von einer möglichen Stromquelle für ein Ding, das man so mit sich rumtragen kann. Kein Wort. Aber daraus wurde die mediale Designidee des ganzen Park-Projekts. Daraus wurde der sogenannte Alto, den müssen Sie nicht kennen, aber das war der erste grafische Standalone-Komplett-PC. Und daraus war bereits 1984, also um auf diese Zeit nochmal zurückzukommen, als diese Gruppe erstmals sich zum DFG-Antragschreiben in Freiburg und dann in Kassel traf, längst schon der Macintosh geworden. Ein Mac, deutscher Verkaufspreis 10.000 D-Mark. Den hatte bei uns aber niemand. Und Friedrich Kittler nie in seinem Leben. Niemand fand den Mac sexy, weil irgendwie kein offener Standard und nur mit Apple-Support programmierbar. No way. von Alan Kay und seiner an Piaget und McLuhan orientierten Medientheorie, die diese explizit geschlossenen Designs eines nur über seine Oberfläche nutzbaren Personal Computers entwickelt hatte, wusste in der Gruppe damals übrigens auch keiner etwas. Als 1986 Gramophone Type Film Typewriter erschien, aus dem ich eben zitiert habe, und während Alan Kay schon Consultant bei Apple und Atari war und längst schon seine erste Million in der Tasche hatte, da stand jedenfalls die deutsche Informatik mit ihren besten Vertretern immer noch in der Tradition der Kybernetik Max Benzes und seiner Stuttgarter und Ulmer Schule. Dass der Computer als ein Medium aller Medien verstanden werden sollte, erschien denen als ein ausgemachter Unsinn. Es galt, der Computer ist ein Werkzeug, Kunstwerkzeug vielleicht noch, bestenfalls ein Software-Tool, ein innovatives, ein emanzipatorisches, arbeitserleichterndes Werkzeug. Aber auch eines, um den Massen und nicht mehr allein den elitären Eliten, zum Beispiel Kunst, nun als eine ganz neue algorithmische generative Kunst möglich zu machen. Ein Mittel, um, Zitat, zu höherem Niveau zu kommen und mehr Menschen zu erreichen. Mit diesen Worten zitierte Frieda Nake, der klügste und liebenswürdigste aus dieser Zeit, 1991 immerhin noch Mao Zedong. Wie damals Frieda Nake den Computer mit Mao Zedong für ein Werkzeugding erklärte, so würde man heute vielleicht den Computer als eine neue mediale Praxeologie bezeichnen, sei es nun im Sinne Bourdieus oder im Sinne der Siegener Kollegen Schüttbelz oder Thielmann. Dagegen hielt die Gruppe von damals, dass der Computer und mit ihm alle Medien von Film und Radio an, als epochaler Einschnitt in die Geschichte der Gegenwart zu dekouvrieren sei. Zitat, eine Wissenschaft von Computern, die keine Computerwissenschaft wäre, so lautete das Vorhaben. Wir untersuchen weder Algorithmen noch Schaltkreise, sondern das Faktum, dass die Gegenwart von Algorithmen und Schaltkreisen gemacht wird. Das war klug und vorausblickend und richtig. Und es war der Anfang einer Gegenwartsanalyse im Sinne Foucaults. Und ja, mit Gegenwart war hier durchaus Seinsgeschichte gemeint. Durchaus vom Typ der Frage nach der Technik bei Martin Heidegger, der schon 1949 im Zeichen der Atombombe und der Kybernetik Technik ihrem Wesen nach für nichts mehr nur Menschliches erklärt hatte. Und es ist vielleicht wichtig zu erwähnen, dass die NGMT in ihrem Pathos eines Universalmediums zwar durchaus der heideggerschen Technikkritik folgte, aber anders als Heidegger, nicht in der Absicht, sich philosophisch von ihr abzukehren, sondern um sie umso mehr in dieser epochalen Differenz zu jedem Wissen um das Humane neu anzunehmen. Das ist eine sehr wichtige Wendung aus meiner Sicht, die Mutatis Mutandis etwa zur gleichen Zeit auch Michel Foucault unternahm, für den Heidegger ja immer der wesentliche Philosoph gewesen ist, wie er wörtlich sagte, in einem Interview 1984, abgelegen, das wir natürlich auch nicht kannten. Also indem man Foucaults Heidegger-Horizont nur ahnen konnte, verstanden sich einige in der Gruppe ganz explizit als Medien- und Computerarchäologen in einem von Foucault selbst unbeschriebenen Sinn, weil Foucault selbst ja auch über Medien und Computer nie etwas geschrieben hat und nicht nur nicht, über Heidegger nicht. Hätten wir von Foucaults Forschungen in Berkeley ab 1980 Kenntnis gehabt, dann hätten wir allerdings schon erfahren, dass Foucault Heideggers Frage nach der Technik verbunden mit dem Diktum, dass die Technik nichts mehr nur Menschliches sei, ebenso für seine damals beginnende Genealogie des subjektiven Selbst zu einer latenten Leitfrage genommen hatte. Heidegger, heißt es in Foucaults Berkeley-Vortrag Subjektivität und Wahrheit von 1980, Heidegger hat gesehen, dass der Westen den Bezug zum Sein verloren hatte, durch eine zunehmende Besessenheit von der Technik als einzigem Weg, Objekte zu verstehen. Lasst uns nun die Frage umdrehen und fragen, welche Techniken und Praktiken das westliche Konzept des Subjekts formen die ihm seine charakteristische Spaltung von Wahrheit, Irrtum, Freiheit und Zwang gegeben haben. Wenn das Foucault'sche Programm der frühen 1980er war, dann teilte diese New German Media Theory deren Voraussetzungen durchaus, jedenfalls in ihren besten Versuchsanordnungen, ohne allerdings das Subjekt, das Selbst und andere biopolitisch diskursive Fragen zu thematisieren. Sondern geradezu umgekehrt ist die Gruppe um Kittler in die Besessenheit von der Technik als einzigem Weg, Objekte zu verstehen, wieder eingestiegen, um in einer technikkritischen Dekonstruktion der Geschichte technischer Medien die epochale Differenz mit und zu dem Humanen zu rekonstruieren. Das ist immer konjektural geblieben. Das waren immer nur Interventionen, das waren Versuche, das waren Essays, ganz unterschiedliche Experimentationen mit einem fast 10 Jahre währenden Forschungsritt durch das frühe Griechenland, schon als die Gruppe längst zerfallen war. Und dann nach 2010, was Friedrich Kittler betrifft, in 2 großen Vorlesungen zur Geschichte der Elektrizität zu münden, die leider ziemlich unbekannt sind, die allerdings dann auch wegen seiner Krankheit ein Torso geblieben sind. Ich schlage am Beginn dieser vorläufigen Skizzen für eine Batteriewissenschaft diesen Bogen noch einmal zurück. Nicht allein, um eine historische Differenz zu markieren, zu einigen gegenwärtigen methodologischen Strömungen. Das Problem einer Batteriewissenschaft wäre ihre Methode. Die Science and Technology Studies à la John Law würden, was eine Wissenschaft von der Batterie betrifft, vermutlich gleich das Shaping und Reshaping thematisieren, das die Batterien ja in nahezu monströsen Ausmaßen und Scaling in die Welt gebracht haben. Man würde vermutlich von der Batterie als Aktant sprechen und sie nicht als Ressource, Ware oder Instrumentalität ansehen, sondern als Assemblage, auch der Begriff ist heute schon gefallen, die mit Jane Bennett sprechend, die Menschen einschließt und ihre sozialen, rechtlichen und linguistischen Konstruktionen ebenso wie einige sehr aktive und wirkmächtige Nicht-Menschen, Non-Humans, Doppelpunkt, Elektronen und elektromagnetischer Felder. Diese spekulative und kosmologische Metaphysik in der Tradition Whiteheads über Deleuze, Latour und Haraway hat ja wohl allerdings mit der Foucault'schen Frage nach dem Menschen, seiner Historizität und seinem möglichen Verschwinden wie ein Gesicht im Sand, letzte Worte, am Meeresufer nichts mehr zu tun. In der Frage, wie man eine Wissenschaft von den Medien, aber auch eine Wissenschaft von der Batterie heute begründen sollte, liegt für mich hier der entscheidende Differenzpunkt zu den Science and Technology Studies. Isabel Stengers und Ilya Prigozhin, 2 wichtige Hintergrundphilosophen dieser Forschungsrichtung, haben in ihrem neuesten Buch Order Out of Chaos, Man's New Dialogue with Nature, wohl nicht umsonst ihrerseits noch einmal auf Heidegger abgehoben, um gegen sein Technikkonzept ihre spekulative Metaphysik eines kosmologischen Scientismus zu setzen. Mit seiner Technikkritik hatte Heidegger in der Tat, wie gesagt, einen antiscientivischen Akzent gesetzt und die Philosophie gegen die Naturwissenschaft der Neuzeit in Position gebracht, wogegen nun Prigozhin und Stengers mit einer überbordenden Wissenschaftsphilosophie aufwarten, die aus den Konzepten einer spekulativen Thermodynamik den Mut bezieht, die Wissenschaftsgeschichte mit einem metaphysischen Finalismus zu überziehen, der am Ende Whiteheads Äquivalenz von Anorganik und Organik empirisch begründen lassen können möchte. Auf Basis einer solchen Spekulation aktualisieren die beiden Whiteheads Prozessontologie noch einmal und mit ihm die Gleichschaltung des Humanen mit dem Nicht-Humanen, die Rede von humanen und nicht-humanen Agencies, Handlungsmächten, Assemblagen, Anordnungen, wie wir sie dann ja auch prominent bei Latour, Law, Annemarie Mohl und vielen anderen wiederfinden. Die analytische Geltung solcher Begriffe läuft nur um den Preis der Geltungsbehauptung einer scientivischen Metaphysik, gegen die Heidegger allerdings vor 90 Jahren schon alle nötigen Einwände vorgebracht hat. Ich trage das alles hier zusammen, um die angekündigten Skizzen zu einer Batteriewissenschaft beizubringen. Ja, Wandlung Speicherung und Übertragung war die Mediendefinition der deutschen Medientheorie, aber der Status dieser Theorie war niemals der einer Metaphysik. Die Gruppe um Kittler, und das ist jetzt nahezu meine letzte Bemerkung zu ihr, hat eingeschlossen Kittler selbst nie die Bildung einer systematischen Theorie, Ontologie oder sonstige geschlossenen Programmatik beansprucht. Und zwar ganz so, wie es 1996 im letzten Interview mit Heidegger und dazu auch jetzt das letzte Wort zu lesen war. Und seine letzten Worte heißen, der Mensch ist gestellt, beansprucht und herausfordert von einer Macht, die im Wesen der Technik offenbar wird und die er selbst nicht beherrscht. Zu dieser Einsicht zu verhelfen, mehr verlangt das Denken nicht. Die Philosophie ist am Ende. Zitat Ende. Wenn aber die Philosophie am Ende ist, dann gibt es auch keine Chance für einen sinnvollen Ansatz einer Metaphysik des Human-Inhuman-Agentiellen, sondern dann bleibt nur der analytische Zugriff, die Konjunktur, die Konjektur und die Intervention. Zum Beispiel Wandlung, Speicherung, Übertragung. Das war schlicht und zunächst das ingenieurstechnische Handbuchwissen, das jeder Nachrichtentechniker zu lernen hatte als die Grundlage seines Fachs, der Nachrichtentechnik. Diese signaltechnische Trias ging auf Shannons Informationsbegriff zurück. Auch das stand ja in den meisten Handbüchern. Shannons Informationstheorie, der jede Semantik des Gewandelten, des Gespeicherten und Übertragenen egal sein ließ. Und die deswegen, weil sie auf Inhalte nichts gibt, Inhalte so perfekt übertragen kann. Eine ganz andere Ausdeutung des McLuhan'schen The Medium is a Message ist das, die besagt, im Zweifel ist die Message gleich Null. Nämlich im Fall der größtmöglichen Entropie des Übertragungssystems. Der Rest ist Anwendung von Markov-Ketten und Markov-Übergangswahrscheinlichkeiten von Buchstaben, zum Beispiel in Goethe-Texten, um die schönen Stellen herauszufinden. Das wurde in Bochum dann auch tatsächlich reichlich gemacht. Shannon hatte allerdings 1947 seine Informationsentropie ins Spiel gebracht, mithilfe einer bereits existierenden Entropieformel, die aus der probabilistischen Thermodynamik Ludwig Boltzmanns 1872 stammt. Foucault kannte diesen Kontext gut und sagt in einem Interview aus den 70er Jahren, Boltzmann war der Erste, der die physikalischen Teilchen nicht als individuelle Entitäten, sondern auf der Ebene der Populationsphänomene erfasste, das heißt als Folge statistisch messbarer Fälle. Total korrekt. Boltzmanns Entropieformel beschreibt den Zustand größtmöglicher Unordnung, also kleinster Redundanz einer Teilchenpopulation und damit ihr thermodynamisch äußerst möglichen Zustand der Entropie. Das wiederum bezieht sich auf die Thermodynamik des 19. Jahrhunderts, definiert dessen zweiten Hauptsatz neu, dessen erster bekanntlich lautet, dass in der Formulierung von Meyer 1843 gesagt, Bewegungsenergie bei vollständiger Umwandlung in Wärme stets die gleiche Wärmemenge ergibt. Oder in der Formulierung von Helmholtz 1847, dass die Summe der lebendigen Spannkräfte aufeinander einwirkender Naturkörper eine Konstante sein muss, der Energieerhaltungssatz. So oder so ähnlich von mindestens 12 Wissenschaftlern zwischen 1842 und 1853 weitgehend unabhängig voneinander gefunden und aufgestellt. Neben Meyer, Joule, Kolding, den zitierten Helmholtz, waren das Sardi Carnot, Marc Seguin, Karl Holzmann, Gustav Adolf Hirn, die unabhängig voneinander ihre Überzeugung äußerten, dass Wärme und mechanische Arbeit quantitativ austauschbar seien. Und alle haben dann jeweils irgendeinen Wert für diesen Umwandlungskoeffizienten oder etwas Entsprechendes angegeben. Ich zitiere hier schon aus einer der frühen Arbeiten Thomas Kuhns. Es ist eine seiner besten Expertisen, in denen sich dieser legendäre Wissenschaftshistoriker, der nicht weniger als den Paradigma und den Revolutionsbegriff in die Wissenschaftsgeschichte eingeführt hat, mit der Epochenwende im frühen 19. Jahrhundert beschäftigt hat. Für diesen wissenschaftshistorisch vor 1800 äußerst seltenen und doch so modernen, weil heute gang und gäbe vorfindlichen Fall der gleichzeitigen Entdeckung, in diesem Fall des Energieerhaltungssatzes, und damit der Grundlegung der Thermodynamik des 19. Jahrhunderts, fand Kuhn lange vor Chapin, Schaeffer, Wolga oder Latour, eine Kette aus wissenschaftlichen Praktiken, die mit der Batterie beginnt. Mit Wolters Batterie, mit Wolters Säule. Kuhn findet heraus, woher die Availability of Conversion Processes, die Verfügbarkeit von Konversionsprozessen, die alle Erhaltungssatztheorien gleichermaßen eigen ist, herkommt und schreibt, die Verfügbarkeit von Umwandlungsvorgängen, Kuhn, 59, ergab sich hauptsächlich aus der Kette von Entdeckungen im Anschluss an Wolters Erfindung der Batterie im Jahre 1800. Nach der Theorie der Galvanik, die jedenfalls in Frankreich und England am stärksten im Vordergrund stand, entstand der elektrische Strom auf Kosten chemischer Affinitätskräfte. Und diese Umwandlung erwies sich nur als das erste Glied einer Kette. Der elektrische Strom erzeugte stets Wärme und unter geeigneten Bedingungen auch Licht, und durch Elektrolyse konnte er chemische Affinitätskräfte überwinden und damit den Kreis der Umwandlungen schließen. Das waren die ersten Früchte von Wolters Arbeiten. Weitere überraschende Umwandlungen wurden zwischen 1820 und 1835 entdeckt. Wir haben das heute Morgen oder heute Mittag kurz gehört. 1820 Oersted weist nach die magnetischen Wirkungen des Stroms. Der Magnetismus konnte wiederum Bewegung hervorrufen. Und von dieser wusste man schon lange, dass sie durch Reibung Elektrizität erzeugen könnte. Eine weitere Umwandlungskette hatte sich geschlossen. Dann zeigte 1822 Seebeck, dass Wärme an der Verbindungsstelle zweier Metalle unmittelbar einen Strom hervorrief. 12 Jahre später fügte Peltier diesem überraschenden Beispiel einer Umwandlung seine Umkehrung hinzu. Er zeigte, dass Strom gelegentlich Wärme verbrauchen, Kälte erzeugen konnte. Induzierte Ströme, die Faraday 1831 entdeckte, waren nur ein weiteres, wenn auch besonders überraschendes Beispiel für eine Klasse von Erscheinungen, die bereits für die Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts kennzeichnend war. In dem Jahrzehnt ab 1827 fügte der Fortschritt der Fotografie ein weiteres Beispiel hinzu. Und Melonis Gleichsetzung von Licht- und Wärmestrahlung bestätigte eine schon lange bestehende Vermutung über die grundlegende Verbundenheit zweier weiter scheinbar unabhängige Seiten der Natur. Ich finde das ein großartiges Beispiel für eine konkludente wissenschaftshistorische Argumentation, ohne in Metaphysik oder spekulativ-scientistische Tanztheorien überhaupt nur verfallen zu müssen. Was Kuhn bei all dem noch unerwähnt lässt, die Batterie, und hier sind jetzt immer Wolters Säulen gemeint und nicht die in Reihe geschalteten Leidener Flaschen Benjamin Franklins, die dem Ganzen ja eigentlich dem Namen mal gegeben haben. Wolters Batterie kommt aus dem Körper. Auch das war heute schon am Rande Thema. Oder besser noch aus den Körpern. Nämlich aus Körpern von Humans und Non-Humans. Aber immer aus Körpern von Lebewesen. Fröschen zumal. Mit denen bekanntlich, wie wir gesehen und gehört haben, Galvani um 1790 das Ganze ins Rollen gebracht hatte. Lesen Sie in Whittakers und Fingers Wissenschaftshistorie der Neuroscience nach, inwiefern auch diese Wissenschaft auf Wolters Batterie zurückgeht. Dazu hat der italienische Volta-Forscher Pancaldi sehr schlüssig gezeigt, dass Wolters Säulenmaschine, auf deren physikalische Paradoxien wiederum Thomas Kuhn als erster aufmerksam gemacht hat, in gewisser Weise zu repräsentieren versucht, welche Elektrochemie und Elektrophysiologie in menschlichen und tierischen Körpern wirksam ist, gerade in der Behauptung, sie aus den Körpern herauszulösen zu können, durch die pure Evidenz eines metallischen Kontakts. Zwischen 1792 und 1800 hat Wolter hunderte an Tierkörpern vollzogene Experimentationen gemacht und, wie aus Wolters sporadischen Laborbüchern hervorgeht, wenige Monate vor der Verfertigung seiner Säulenexperimentation die Beobachtungen William Nicholsons von 1897 gelesen, nachweislich, über den Torpedofisch, in dessen Körper eine Art von Elektrophor wirke, sagt Nicholson. Facts which show that mechanical torpedo might be made capable of giving innumerable shocks, schreibt Nicholson. Wolters Säulen sind so paradox, so fand es nämlich Thomas Kuhn heraus, weil sie sowohl verkettete bimetallische Kondensatoren darstellen und damit auf statische Elektrizität verweisen, wie es Volta ja auch in seinem Text reflektiert, als auch zwischen den Metallen Elektrolyte platzieren, die die elektrochemischen Ketten hervorbringen. Voltas Säulen sind experimentalarchäologisch beides. Sie sind elektrostatische Kondensatoren, so wie Nicholson sie im Prinzip vorgeschlagen hatte zu bauen, und elektrochemische Wandler. Im ersten sind sie eine maschinell substituierte Körperfunktion, die Volta wohl eher zu verbergen suchte, um sie mit einer störrisch behaupteten Kontakttheorie zu kamuflieren. Im letzteren aber, also insofern permanent sich selbst kurzschließende galvanische Elemente, sind sie möglicherweise ungewollt Anfang und Ausgangspunkt für Volta, ungewollt, jener thermodynamischen Ketten, die das, was man wenig später selbstreferenziell Energie nannte, ein Begriff, der aus der Beschreibung der Kette selbst erfolgt, austauschen und konvertieren, bis dann Boltzmann den Begriff der Energie selbst zur Auflösung bringt, in probabilistischen Zustandsformen, die ebenso der Entropie unterliegen wie Information. Nach der Theorie Kittlers und seiner Lesart Shannons sind Informationen wie Medien selbstreferenziell durch das konstituiert, was sie in ihrer Redundanz strukturiert und nicht durch das, was sie semantisch besagen sollen oder wollen. Nicht das, was ein Medium sagt, ist entscheidend, sondern in welcher Differenz es zu seiner Redundanz prozediert. Das war der wichtige Ansatz der Kittler-Gruppe. Der bleibt auch dann noch richtig, wenn man einräumen muss, dass er, Bernhard Siegert und Peter Bertz mal ausgenommen, nie wissenschaftshistorisch genug reflektiert hatte, um endlich das gewisse inverse heideggersche Raunen in der Vergötterung der Mathematik und eines gewissen Wissenschaftspositivismus zu verlieren, was Friedrich Kittler immer so ein wenig anhaftete. Ja, insofern ist es wahr und richtig, die Batterie ist ein Medium aus Wandlung, Speicherung und Übertragung. Aber sie ist es, wissenschaftsarchäologisch genau besehen, nur insoweit, als ein Medium eben auch immer eine Batterie ist, nämlich eine informationsdynamische Austauschstruktur. Genau dafür stehen in gewisser Weise die Voltaschen Batteriesäulen Pate, bei denen immer unentschieden bleiben wird, ob Volta mit ihnen nun Körperströme emergiert oder Metall kondensatorisch substituiert. Eine solche wissenschaftsarchäologische Genealogie, wie ich sie hier kurz skizziert habe, besagt dann aber auch, die Batterie und an der Batterie bleibt immer auch etwas, was dem Körper fehlt. Und sei es nur, weil dieser archäologische Hintergrund bei keiner noch so neuen Lithium-Ionen-Konfiguration mehr völlig schwindet. Es ist jedenfalls keine Metaphysik und nicht aus der Luft gegriffen, dieser untergründige humanoide Körperrest, der in jeder Batterie noch stecken mag. Dieser Rest ist es, der über den Weg von Immersionen jene Angst auslösen mag, die Thema dieser Tagung ist. Batterien sind Objekte jener Thermodynamik, die sie allererst in die Welt gesetzt haben. Sie unterliegen der Entropie, behalten zudem aber immer auch einen diskursiven Körperrest und damit einen Körpereffekt und Affekt zugleich. Zudem auch die ständigen solidarischen Basteleien gehören, wieder irgendwie an den Strom zu kommen. Und möglicherweise, das ergänze ich jetzt, eine politische Wendung in die Richtung einer kapitalistischen Neoliberalismuskritik noch ergänzend hinzufügen könnte. Das alles wird auf jeden Fall dazu führen, dass wir unsere Reichweitenangst, aus meiner Sicht, nie ganz verlieren werden. Und es mag auch sein, dass dieser batteriemäßige Körpereffekt, Affekt, der Grund dafür ist, dass uns ihr seltsamer Müll, den wir ganz am Anfang gesehen haben, und noch mehr ihr Tod berühren, wie der, wenn das Batterieauto sterben muss. Gegen diesen Tod haben tausende Demonstranten in einer Don't-Crush-Bewegung Anfang des Jahrhunderts wütend protestiert, als General Motors seine 5000 EV1s einfach zerstampfen und zerschreddern ließ. Heute fahren nur noch 3. Herzlichen Dank. Thank you.
Der Medienwissenschaftler Wolfgang Hagen und seine Skizzen zur Grundlegung einer Batteriewissenschaft. Wie super, dass euch eure Neugierde in Sachen Batterien und Akkus auch in diese Extended Version des Hörsaals getrieben hat. Falls ihr unsere Sendung vom 13. April 2019 aber skandalöserweise verpasst haben solltet, da haben wir auch schon Vorträge dieser Lüneburger Tagung Reichweitenangst gesendet. Holt euch gerne den Podcast dazu online bei uns, da erfahrt ihr dann noch jede Menge über die Herkunft der Batterie, über die Batterie als Medium und über die Batterie als Dreckschleuder und Müllproduzentin. Hier ein paar Auszüge aus dieser Sendung.
Wir sind von Akkus und Batterien umgeben, in Smartphones und Mobiltelefonen, in Laptops und Tablets, in Elektroautos, Fahrrädern, Rollern, Zigaretten, Drohnen, in smarten Rasensprengern, Zahnbürsten und Staubsaugern, in automatisierter Verkehrsleitung und aktiven RFID-Chips.
Meine These heute lautet, dass digitale Medien Abfallmaschinen sind. Dabei meine ich nicht nur die Tatsache, dass sich Maschinen per Definition abnutzen, sondern ich meine damit auch, dass durch die zunehmende Hochleistungselektronik mit ihrem Bedürfnis nach vielen reinen Elementen der große Teil des Abfalls häufig vor dem Gebrauch und nicht danach anfällt.
Mobilität bedeutet heute für weite Teile nicht nur westlicher Gesellschaften, sich mit Akkus an Infrastrukturen entlang zu hangeln.
Permanentes Neugenerieren von Abfall und Müll in unvorstellbaren Mengen.
Und eins noch. Wisst ihr eigentlich, was für ein traumhaftes Publikum ihr seid? Leute, die sich einen Podcast von mehr als 1,5 Stunden reintun zu den Themen Batterie und Akkus? Das muss ja auch mal gesagt werden, wie großartig das ist. Also vielen herzlichen Dank für euer Interesse. Katja Weber freut sich schon aufs nächste Mal. Macht's gut, bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.